Heute zu Gast die ehemalige Spezialeinheit-Polizistin Anna Danielsen.
Ich finde es ganz wichtig, unter Stress den vollen Fokus zu behalten und da wirklich drauf zu beharren. Sowas wird zum Beispiel in einem Einsatz nicht funktionieren, dass man da irgendwie ständig aufs Handy guckt. Es kann jederzeit irgendwie ein Anschlag erfolgen. Das ist klar, es ist gerade wirklich brisant und es kann jederzeit irgendwo jemand sein, der nichts Gutes im Sinne hat. Da zum einen auf das eigene System zu vertrauen, dass man das schon kann. Also Adrenalinspiegel ist ja dann auch relativ hoch, dann funktioniert das ja meistens dann ganz gut. Und den Fokus auf das, was man jetzt gerade tut, zu haben und auch die Gedanken da zu behalten.
Was ist denn so der dickste Knoten, den du in deinem eigenen Leben für dich auflösen musstest?
Der dickste Knoten war dieser Weg weg von der Polizei für mich.
Viele Menschen sagen, ja, ich bin halt nicht so diszipliniert.
Das ist, glaube ich, der Irrglaube, der den meisten Menschen irgendwie so den Weg schwer macht.
Wie bringst du Menschen bei, ihre Disziplin zu verbessern? Was ist Schritt 1? Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Anna Danielsen war über 18 Jahre bei der Polizei. In dieser Zeit hat sie die verschiedensten Aufgaben erledigt. Sie war in konspirativen Einheiten tätig, sie war als Profilerin tätig und hat Muster bei Kriminellen versucht zu erkennen. Sie war in Spezialeinheiten, in Verhandlungsgruppen und auch auf der Straße im Schichtdienst. Und in dieser Zeit hat sie wahnsinnig viel gelernt über Fähigkeiten, über Eigenschaften, die nicht nur im Polizeidienst, sondern für uns alle im Leben relevant sind. Wie kann man disziplinierter sein? Wie kann man seinen Stress managen? Und zwar nicht nur wie bei uns, wenn man ein paar berufliche Dinge macht, sondern wenn es um Leben und Tod geht. Wie man mehr Selbstbewusstsein kreieren kann, wenn man als Frau, als Polizistin in Minderzahl vor gewaltbereiten, vielen gröhlenden, aggressiven Menschen steht und viele, viele andere Dinge. So, und das fand ich so spannend, denn wenn jemand bereit ist, das aus dem Nähkästchen zu plaudern, dann möchte ich und ich hoffe viele von euch auch darüber lernen. Anna ist mittlerweile aus dem Polizeidienst auf eigenen Wunsch ausgetreten und heute hilft sie als Coach, als Stressmanagerin und Mediatorin anderen Menschen, ihre Knoten aufzulösen. Sie ist als Knotenlöserin bekannt, denn eine ihrer großen Stärken ist es, Muster zu erkennen und Lösungen aufzuzeigen. Und genau darüber haben wir gesprochen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, deshalb ich würde vorschlagen, dass wir direkt einsteigen in das Auf und Ab von Anna Danielsen. Anna, wir haben es gerade im Einspieler gehört, du warst 18 Jahre bei der Polizei tätig. Über viele Dinge, die du da gemacht hast, die wir von dir lernen können, werden wir noch sprechen. Aber welcher Moment aus dieser Zeit hat bei dir denn die intensivsten Glücksgefühle ausgelöst?
Oh, spannende Frage. Es waren viele Momente dabei. Es war dieses besondere Quäntchen, etwas anders zu machen oder ja, etwas zu machen, was andere Menschen so gar nicht mitbekommen. Situationen, die einfach speziell waren und die sich so auch nicht wiederholen lassen, so einfach. Also ich fand es besonders, mit dem Hubschrauber mitzufliegen, mit unserem Polizeihubschrauber. Es war damals eine wirklich gute Sache. Und in der Zeit bei den Spezialeinheiten hatte ich das Glück, so einen sehr geheimen Einsatz mitfahren zu dürfen. Und das war so speziell, weil es außerhalb von allem war, was ein normaler Mensch machen darf. Das ist einfach ja eine Erinnerung, die ich halt mitnehmen kann. Mhm. Also das sind so diese verschiedenen Glücksmomente oder auch mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten und einen Einsatz zu fahren und zu wissen, okay, ich brauche gar nichts sagen und wir wirken einfach zusammen, als wären wir eins. Mhm. Das sind ja diese Momente, die nehme ich da auf jeden Fall mit.
So, und über viel davon werden wir demnächst in den nächsten Minuten auch sprechen. Freue mich schon richtig drauf. Einiges durfte ich ja schon im Vorgespräch von dir lernen. Wenn Menschen uns jetzt zuhören und sagen, okay, bei der Polizei werde ich wahrscheinlich nie arbeiten, warum lohnt es sich, uns in den nächsten Minuten zuzuhören? Was ist jetzt deine Mission? Was ist dein Antrieb, nachdem du die Polizei jetzt verlassen hast, wie du Menschen in der zivilen Welt mit deinen Erfahrungen helfen kannst?
In der Polizei geht es ja in vielen Situationen darum, einen wirklich am Limit zu fahren, in die richtig großen Krisen reinzugehen, in sehr gefährliche Situationen, Auf der anderen Seite Menschen zu helfen, Menschen, die ebenfalls total am Limit sind, denen zu helfen. Wiederum Situationen zu beruhigen, die komplett am Eskalieren sind. Also mit Stress umzugehen. Also und zwar Stress wirklich ebenfalls am absoluten Oberlimit. Mit Gefahren umzugehen, mit Krisen umzugehen, mit persönlichen Krisen, mit Krisen von anderen Menschen. Weil auch das, was man da erlebt, ist ja nicht in der Regel nichts Schönes. Oder viele Situationen, die einfach nicht schön sind. Und mit denen darf man ja auch selber als Polizist umgehen. Da können wir auch wieder sprechen über Stärken und Schwächen und was erlaube ich mir, wer darf ich sein, wer möchte ich sein. Und dann auch wieder Thema Kommunikation, was ich total wichtig finde, weil ich in jeder Situation unterschiedlich kommunizieren muss. Ob ich mit einer alten Dame spreche, bei der gerade eingebrochen wurde, oder mit jemandem, der absolut unter Drogen und Alkohol steht und nur noch kurze, klare Ansagen versteht. Auch das wieder, einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also diese beiden Bereiche und aus sich selbst herauszukommen, über sich selbst hinauszuwachsen auf diesem Weg. Das hat auf jeden Fall mich sehr beschäftigt, selbstsicher zu werden. Und den Mut zu haben, auch den eigenen Weg zu gehen. Nicht nur in der Polizei, sondern dann auch weiter, was ja dann mein Weg jetzt geworden ist. Ja, das sind so die wichtigen Big Points, die ich da mitnehme.
Und ich glaube, ganz viel von dem, was du jetzt angesprochen hast, würden Menschen sofort die Hand heben und sagen, ja, da will ich mehr von haben. Und du wirst uns heute spannende Tipps und Tricks verraten, was dir geholfen hat, aber was auch deinen Klienten heute hilft, eben in diesen Dimensionen besser zu werden. Lass uns mal ein paar Jahre zurückspulen, um zu verstehen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich für eine Karriere in der Polizei entschieden hast. Was ist denn so, Anna, das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich habe schon als Kind Dinge gerne anders gemacht, wenn es für mich anders einen Sinn ergeben hat. Ich habe eine Situation in der Grundschule damals, da sollte ich Diktat üben und habe dann riesen Ärger bekommen von der Lehrerin, weil ich kein Diktat geübt hat. Allerdings hat es für mich keinen Sinn gemacht, weil es einfach dieser eine Bereich, den habe ich so gut gekonnt, da wusste ich einfach, das kann ich. Das machte keinen Sinn, das zu trainieren. Mhm. Und ich hatte in der Folge im Diktat auch keinen Fehler. Mhm. Aber so dieser Punkt, eine klare Linie für sich selber zu haben, auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eben eine Sinnhaftigkeit. Also es braucht für mich eine hohe Sinnhaftigkeit, in irgendeine Richtung zu gehen oder etwas zu tun. Das hat mich sehr begleitet die ganzen Jahre.
Kannst du festmachen, wo das herkommt? Du hast jetzt von der Grundschule gesprochen. Es ist schon sehr früh, dass Menschen in dem Alter so eine Bockigkeit im positiven Sinne haben. Sind es Werte, die von deinen Eltern mitgegeben wurden? Oder kannst du erklären, wo das herkommt bei dir?
Also so eine positive Bockigkeit, ich weiß nicht, ob meine Eltern das positiv gefunden haben, aber da einen starken Willen, nenne ich es einfach mal, den hatte ich als ganz, ganz kleines Kind auch schon. Also das, so weiß ich das von Erzählungen, das bringe ich auf jeden Fall aus meiner Kindheit mit. Mhm. Ja.
Und hat dir das, oder sag mal so wie sich's jetzt anhört, ist das so eins deiner Erfolgsrezepte, wo es dich hingebracht hat, aber es hat bestimmt auf dem Weg auch oft angeeckt. Kindern, Jugendlichen wird ja oft beigebracht, sie müssen es nach Schema F machen, sie sollen den Sinn gar nicht hinterfragen, der da ist. Wie hast du es geschafft, dir diese sture Bockigkeit, nennen wir es jetzt mal weiter so, auch beizubehalten, weil ich erlebe viele junge Menschen, kleine Kinder, die das haben und denen es dann über Zeit auch abtrainiert wird. Also was kannst du da aus deiner Erfahrung, aber auch vielleicht jetzt Eltern oder Lehrern, die zuhören, sagen, wie wir Heranwachsende behandeln dürfen, dass sie sich diesen Wert eben beibehalten?
Ich glaube, es ist total wichtig, dass Eltern und Lehrer sich dessen bewusst sind, dass es wichtig ist fürs Leben. Also so wie du es jetzt fragst, so wie es für mich kurz reflektiert, ich habe das, glaube ich, ziemlich abgelegt in der Schulzeit. Also ich war in der Schulzeit eher sehr, sehr ruhig und sehr, sehr angepasst und bin da irgendwie so mitgeschwommen. In der Freizeit war ich halt einfach viel im Pferdestall. Also da war ich auch so ein bisschen einfach in einer anderen Welt dann und bin da meinen Weg gegangen. Es war, glaube ich, dann einfach der Glücksfall, dass ich es da leben konnte. Mhm. Aber in der Schulzeit habe ich das ja quasi rausgeschnitten. Und es kam erst wieder nach der Schulzeit und als ich dann meinen Weg weitergehen konnte, kurz vor der Polizei. Also da habe ich es wieder ausgepackt, die positive Bockigkeit.
Gab es da einen Auslöser oder ist es jetzt in der Retrospektive, wo du sagst, da war eine kleine Pause drin, oder gab es irgendeinen Auslöser, wo sich da nochmal so ein bisschen dein Charakter geändert hat?
Ich hatte die Entscheidung getroffen, zur Polizei zu gehen. Und es gab für mich keine Alternative. Und ich wollte auch nicht in irgendein anderes Bundesland. Ich wollte nur in Rheinland-Pfalz zur Polizei. Und dieses klare Ziel hat es, glaube ich, wieder ausgepackt. Weil ich habe dann damals alles gegeben und wirklich auch Monate dafür trainiert, dass das funktioniert, aber ich genau das wollte und nichts anderes. Und es hat dann auch geklappt.
Und wie kam es genau zu? Ist ja, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber doch nicht der Standard, dass eine junge Frau sich für eine Karriere in der Polizei entscheidet. Wie kam es dazu?
Ich wollte etwas machen, was nicht ausschließlich am Schreibtisch stattfindet. Das war mir sehr, sehr klar. Ich wollte draußen sein, ich wollte in Bewegung sein, ich wollte unterschiedliche Sachen machen können. Das war mir sehr wichtig. Sicherheit war mir damals auch schon wichtig. Also diese finanzielle Sicherheit, dieser Aspekt hat da durchaus auch reingespielt. Mhm. Und ich hatte mich auch interessiert für den Bereich der Medien und habe dann nach dem Abitur ein Jahr Pause gemacht und verschiedene Praktika gemacht, um einfach rauszufinden, was ich wirklich möchte. Und da hat dann einfach die Polizei den inneren Zuschlag bekommen.
Okay. Also in einem Casting-Wettbewerb gewonnen sozusagen. Ja. Heute begleitest du ja Menschen, die eben verschiedene Herausforderungen haben. Und du sagst, du nutzt dabei auch die Prinzipien der Polizeiarbeit. Das sind sicher ganz viele Prinzipien, aber drei stellst du auch auf deiner Website speziell heraus. Das ist Disziplin, Empathie und strategisch-analytisches Denken. Und lass uns mal mit dieser Disziplin starten, weil das so eine Tugend, die zunehmend auch so ein bisschen in Verruf gerät, würde ich sagen, dass Menschen, wenn sie Disziplin hören, gleich an Burnout denken, an Überarbeitung, an Selbst Ausbeutung etc. und gar nicht mehr diese gesunde Mitte verstehen und auch nicht den Wert dieser Tugend Disziplin. Wie ist denn deine Perspektive auf dieses Element der Disziplin? Wie definierst du sie für dich oder ihr in der Polizei und warum ist sie auch wichtig, um ein gelingendes Leben zu führen?
Also Disziplin in der Polizei ist wichtig im Sinne von, ich muss trainieren, ich muss regelmäßig trainieren. Ich muss sehr konkret trainieren, damit ich die Sachen einfach kann. Ich muss es wirklich, wirklich können. Mhm. Ja, weil unter Stress muss es halt funktionieren. Und unter Stress kann ich aber auch nur auf das zugreifen in meinem Gehirn, was dort absolut safe abgelegt ist.
Automatismus.
Genau, es muss ein wirklich guter Automatismus sein. Ansonsten geht es nicht. Und dafür brauche ich, um dahin zu kommen, brauche ich die Disziplin. Also auch in den ersten Jahren oder immer wieder halt Sport zu machen, fit zu bleiben, auch da eine Disziplin drin zu haben, weil nur ein fitter, gesunder Körper kann halt eben diese Leistung bringen. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und so bedeutet Disziplin für mich aber auch nicht eine Überarbeitung oder über die Grenzen gehen zu müssen dafür zwingend, sondern dran zu bleiben. Also das Ziel vor Augen zu haben und wirklich dran zu bleiben und immer weiterzumachen und den nächsten Schritt zu sehen, wieder den nächsten Schritt zu sehen. Und auch immer wieder den vielleicht verschiedenen Ablenkungen dann mal zu widersprechen und zu sagen, ich gehe doch einfach immer nochmal das nächste Stückchen weiter. Das muss ja nicht die Masse sein. Das meine ich. Also nicht, es muss nicht in Stress ausarten. Jedoch, das Ziel sollte einfach vor Augen bleiben.
Das heißt, man braucht einfach viele Wiederholungen, um jetzt mal in diesem Automatismus zu bleiben. Und ist das was, ein bisschen aus dem Nähkästchen geklaubert, mit Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung, schimpft man dann auch über diese Wiederholungen, die man immer machen muss, Schießtraining etc.? Oder ist euch allen vollkommen klar, hey, das ist Teil meines Dienstes, meiner Aufgabe, die ich für die Gemeinheit oder die Gemeinschaft leisten muss und das ist einfach Teil des Selbstverständnisses?
Das gehört dazu. Also es war gerade am Anfang der Ausbildung sehr, sehr intensiv. Ja, die ersten Wochen danach sind wir ins Studium gewechselt, an die Hochschule. Da war klar, das wird jetzt gemacht und dann gehört das einfach dazu. Und es musste intensiv sein, damit man halt wirklich gut wird. Mhm. Wir wurden ja darauf vorbereitet, auf die Straße quasi rauszugehen und dann ja das eigene Ding zu machen.
Und es ist so spannend, ich nehme jetzt wahr, was in meinem Kopf passiert und ich glaube, viele, die auch zuhören, die würden sagen, ja klar, bei Polizisten muss das ja so sein. So, aber bei sich selber wird diese Disziplin dann immer wieder angezweifelt und dann wundern sich Menschen, warum sie eben nicht da sind, wo sie sein möchten oder wo sie könnten. Und das ist egal, ob es beim Thema Erfolg oder Beziehungen oder Sport oder eigenes Gewicht oder sowas geht. Am Ende lässt sich das Ziel, glaube ich, sehr, sehr klar auf die Gewohnheiten und auf die Regelmäßigkeit, die Disziplin Strategien, wie man diese Gewohnheiten auch macht. Aber ein Ziel zu wollen, in deinem Fall jetzt exzellent ausgebildet zu sein, auf Autopilot diese Mechanismen zu haben, aber ohne die Arbeit reinzustecken, das funktioniert bei dir nicht, bei euch nicht und bei keinem anderen Menschen.
Nee, das funktioniert bei niemandem, das stimmt wohl. Und das ist, glaube ich, der Irrglaube, der den meisten Menschen irgendwie so den Weg schwer macht, zu denken, okay, ich habe ja keine Disziplin, deswegen kann ich es nicht machen. Allerdings kommt die Disziplin ja erst durchs Tun. Also erst, wenn ich es mache und dann mich immer wieder dafür entscheide, also eigentlich sind es die kleinen Entscheidungen, immer wieder zu sagen, okay, doch, ich mache es.
Ja? Aber erklär uns da ein bisschen mehr, weil ich gebe dir recht, viele Menschen sagen, ja, ich bin halt nicht so diszipliniert wie mein Nachbar, mein Kollege, meine Kollegin oder wie auch immer und sehen das so ein bisschen als Gott gegeben oder als Charaktereigenschaft. Mhm. Aber wie bringst du Menschen bei, ihre Disziplin zu verbessern? Was ist Schritt 1 und wie geht's dann weiter?
In den Coachings arbeiten wir daran, wo die Menschen hinwollen, also auch wieder das Ziel, was möchtest du eigentlich? Möchtest du selbstsicherer werden? Okay, dann gibt es dafür diverse Übungen, die man einfach machen kann im Alltag, um sich selber immer wieder in kleinen Schrittchen zu beweisen, dass man es doch kann. Also die Erfahrung macht dann die Selbstsicherheit. Mhm. Und das geht eben nur durchs Tun. Und das ist so schön, die Menschen dann begleiten zu dürfen und dabei zu beobachten, wie die, die sich dafür entscheiden, es wirklich zu tun, auch wirklich von Tag zu Tag gefühlt wachsen, über sich hinaus wachsen und stolz auf sich selbst sind. Also das ist einfach dann das besonders Schöne. Es geht einfach darum, es zu tun und jeden Tag als Übung zu nutzen, sich zu entwickeln.
Und es gibt auch keine Alternative für dieses Tun. Also man kann sich da nicht reindenken. Ja, weil heutzutage will man ja für alles eine Abkürzung oder irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder so. Aber Disziplin und Willenskraft muss man einfach durchs Tun, genau wie du es gesagt hast. Und noch eine schöne Randnotiz, wie ich finde, eine schöne. Es gibt eine ganz spezielle Gehirnregion, die nennt sich, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, aber im Englischen Anterior Mid Cingulate Cortex. Mhm. Da sitzt unsere Willenskraft, unsere Disziplin. Und wenn wir Dinge tun, auf die wir keinen Bock haben, sage ich mal ganz untechnisch, dann wird diese Region gestärkt. Und wenn wir diese Region stärken, dann gilt es nicht nur spezifisch für diese eine Aufgabe, sondern es ist generalistisch für verschiedene Aufgaben. Und das finde ich so eine schöne Eigenschaft, so ein bisschen aufs Krafttraining. Stell dir vor, man könnte den Bizeps trainieren und wird aber stärkt alle Muskeln dabei. Und so ist es eben mit der Willenskraft. Wenn man in einem Bereich sie stärkt, dann kann man da in allen Bereichen des Lebens partizipieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und das erleben wir auch immer wieder. Zum Beispiel, ich war früher im Leistungssport tätig und Menschen, die in der Jugend Leistungssport gemacht haben, da sieht man, dass sie auch im Erwachsenenalter in ganz anderen Bereichen auch häufig noch diese Disziplin an den Tag legen. Manche toxisch, ungesund, andere im moderaten Bereich. Aber wenn man sich diese Eigenschaft antrainiert und kultiviert, dann ist es etwas, was einem in vielen Lebensbereichen weiterhilft. Würdest du das unterstreichen?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja bei der Polizei viele Aufgaben gemacht, werden wir später noch auf ein paar Stationen kommen. Aber gab es denn so einen Moment, in dem du dachtest, hier komme ich vielleicht gar nicht mehr so richtig heil raus?
Ja, tatsächlich. Ich hatte, glaube ich, sehr viel Glück in den Jahren bei der Polizei. Ich bin in wenige sehr, sehr heikle Situationen gekommen. Ich musste zum Glück niemals im Dienst schießen. Allerdings gab es einen Großeinsatz, das ist dann schon viele Jahre her mittlerweile. Da mussten wir auch in eine ganz andere Stadt in Deutschland fahren. Und dort ging es um Demonstrationen und unsere Aufgabe war, eine Gruppe von Menschen zu schützen. Also ich mit meinen ganzen Kollegen, die wir da hingefahren sind, in Vollpanzerung, diese Schildkrötenkleidung gefühlt.
Also so wie man es aus den Nachrichten kennt.
Genau, ne? Vollschutz am Oberkörper, an den Armen, an den Beinen, mit Helm obendrauf, mit allem drum und dran. Standen wir da den ganzen Tag, es waren am Schluss, glaube ich, 17 Stunden, die das Ganze gedauert hat. Und wir hatten eine Gruppe von Menschen zu schützen vor einer anderen Gruppe von Menschen. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren nur wir quasi als eine Reihe, die abgeschirmt haben oder abgetrennt haben, die wollten weiter, also sie wollten gar nicht geschützt werden. Mhm. Und ja, plötzlich ging diese Menschenmasse so Stückchen für Stückchen zurück. Ich habe in Erinnerung geschätzt, irgendwie vielleicht so 200 Menschen oder so um den Dreh, um sich mal die Menge vorzustellen. Und die gingen Schritt für Schritt von uns weg, was irgendwie eine ganz gruselige Stimmung war. Und wir auch nicht wussten, was jetzt irgendwie passiert und los ist. Und es wurde schon Unterstützung gerufen, weil irgendwas war ja nicht in Ordnung. Und dann haben die auf einmal Anlauf genommen und sind dafür zugerannt. Das war doch, also für mich die, ja, gruseligste Situation, die ich erlebt habe. Also diese Menschen auf uns zurennen zu sehen, uns wurde dann über Kopfhörer auch gesagt, dass wir quasi uns jetzt wehren sollen und schauen, dass wir die irgendwie erhalten, damit es nicht zum Rieseneklat kommt. Mhm. Und wir wussten aber auch nicht, wann kommt Unterstützung von hinten. Also mussten wir jetzt irgendwie schauen, dass wir diese Menschen mit allem Drum und Dran, mit Schlagstock und was wir irgendwie zur Verfügung hatten, da halten. Da, mhm. Ja, das war, also da weiß ich auch, ich habe definitiv Angst gespürt. Mhm. Und kann mich da auch tatsächlich noch bildlich dran erinnern, obwohl es schon so viele Jahre her ist, ja. Mhm.
Ich habe gerade Bilder im Kopf und ich weiß nicht mehr genau den Anlass, aber es gab ja auch in der Presse mal große Kritik, dass Polizisten unsachgemäß vorgegangen sind mit Schlagstöcken etc. Und heutzutage gibt es ja auch viele Handys, wo Situationen dann aufgenommen werden und sowas. Und ich weiß nicht, ob du dazu Stellung nehmen kannst oder möchtest, aber ich finde es immer leicht, im Einzelfall dann so ein Fehlverhalten von einer Person festzumachen. Aber wenn ich jetzt das höre, wenn ich mich in ein Individuum reinversetze, wo 200 Menschen auf mich zugerannt kommen, dann ist ja klar, dass man sich irgendwie verteidigen muss, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das diskutiert. Natürlich gibt es rechtliche Grenzen, die eingehalten werden müssen. Aber dass man oft einen falschen Eindruck bekommt, wenn man nur so eine ganz selektierte Bildsequenz bekommt, da besteht, glaube ich, auch eine große Gefahr, oder?
Definitiv. Also es ist ja, das eine ist, man muss sich ja selbst schon irgendwie schützen dürfen als Polizist, um gesund nach Hause zu kommen. Weil jeder also hat ja irgendwie Familie und möchte gerne am Stück auch wieder in die Freizeit zurückkommen, ins Privatleben. Der andere Punkt ist, und das sieht man halt am Bildschirm nicht, ist das große Ganze, was dahinter steht. Also ne, wir handeln ja als Polizisten, also ich sage immer noch wir, weil ich mich immer noch als Teil dessen schon durchaus fühle. Mhm. Man handelt als Polizist ja nicht nur für sich alleine und gerade in so einem Großeinsatz nicht, sondern stehen ja immer noch Menschen hinten dran, die das Ganze im Großen und Ganzen verfolgen und Entscheidungen treffen, wie jetzt am besten vorgegangen wird in dieser konkreten Situation, um Sicherheit herzustellen. Ich glaube, das vergessen auch viele, dass es eigentlich am Schluss darum geht, eine Sicherheit herzustellen. Es ist eben die Frage, welches Mittel gewählt wird. Und klar gibt es auch immer wieder Kollegen, die sicherlich über die Stränge schlagen und das nicht so ausführen, wie man es ausführen sollte vielleicht. Also ne, das gibt es ja durchaus auch, dafür sind es aber auch am Schluss Menschen. Mhm. Jedoch, gerade in diesen Situationen ging es ja, oder auch in dieser konkreten, was ich erzählt habe, ging es ja darum, Sicherheit in dieser Stadt herzustellen, Sicherheit für die ganzen Personen, die dort einfach leben, herzustellen, aber auch für diese beiden Gruppierungen, dass es da nicht komplett ausartet und wirklich, wirklich gefährlich wird und zu Verletzten kommt. Also das war der Hintergrund, weshalb wir uns dann einfach ja quasi wehren mussten und schauen mussten, die zurückzudrängen, wie auch immer. Mhm. Bis dann halt zum Glück dann eben Unterstützung kam und wir es geschafft haben, die Menschen dann dort an Ort und Stelle zu halten.
Mhm. Ich möchte nochmal so ein bisschen auf diesen Trainingsaspekt gehen, weil ich glaube, oder meine Beobachtung ist, dass bei der Polizei, beim Militär, bei Piloten wird gar nicht in Frage gestellt, dass diese Menschen viel trainieren müssen, weil es geht um Sicherheit, es geht um einen großen Zweck. Wenn man die Menschen dann aber in ihrem persönlichen Leben fragt, welche Dinge, die ihnen eigentlich wichtig sind, sie trainieren, dann sagen sie, ich habe keine Zeit. Und da möchte ich ein bisschen auch so ein Mindset-Shift, also ein Transfer von dem, wie ihr, wie wichtig ihr dieses Training nehmt, dass auch Menschen, die, sage ich mal, nicht so eine Gemeinwohlaufgabe nehmen, trotzdem auch eine hohe Priorität darauf setzen. Und du warst ja in verschiedenen Einheiten tätig und da wird ja auch viel für den Ernstfall trainiert. Wir haben im Vorgespräch über eine konkrete Situation gesprochen, vielleicht kannst du die gleich nochmal schildern. Und da würde mich interessieren, wie ihr, obwohl es in Anführungsstrichen nur eine Simulation ist, trotzdem diese Ernsthaftigkeit, auch diese emotionale Ernsthaftigkeit da reinbringt, dass ihr euch wirklich in dieses Stresslevel bringt, was auch notwendig ist, um für den Ernstfall zu trainieren. Also wie wird so eine Simulation, so ein Training aufgesetzt? Wie ernst wird das genommen, dass man wirklich auch die Trainingseffekte erzielt?
Ich glaube, der Punkt ist, dass wir schon auch mit Munition quasi trainieren stellenweise, zwar nicht mit scharfer, sondern mit Farbmunition. Jedoch möchte man ja damit auch nicht getroffen werden. Mhm. Und das, was du angesprochen hattest, worüber wir im Vorgespräch schon gesprochen hatten, das war so eine leere Fabrikhalle. Also auch keine schöne Örtlichkeit, an der man sich irgendwie wohlfühlt, sondern auch das war schon irgendwie ungemütlich. Und wir können uns ja schon auch alle im Kopf etwas vorstellen. Und was man sich im Kopf vorstellen kann, ist ja quasi wie real. Also das wird ja im Profisport, auch im Mentaltraining gerade genutzt, diese Funktionalität des Gehirns, dass quasi Trainingssequenzen sich vorgestellt werden und das einen ähnlichen Übungseffekt hat, wie wenn man das real ausführt. Das Gleiche gilt ja auch, wenn ich jetzt mir eine Situation vorstelle oder gesagt bekomme, okay, diese Übungssequenz, die haben wir jetzt und da hinten ist ein Täter und der will auf dich schießen oder der will noch irgendwie Zivile irgendwie, ja, töten möglicherweise. Und ihr müsst jetzt gucken, dass ihr hier Menschen rausholt und dabei auch noch heil bleibt und euch gegenseitig auch noch schützt. Also eine riesen komplexe Aufgabe, die nur mit vollem Fokus geht und wirklich vollem Fokus darauf, was jetzt hier gerade passiert. Und wenn ich den vollen Fokus darauf habe, dass da jemand ist, der auf mich schießen will oder dass andere Menschen jetzt gerade auch noch gefährdet sind und ich jetzt hier wirklich eine hohe Verantwortung habe, dann ist nicht völlig ausgeblendet, klar, aber schon ausgeblendet, dass es im Endeffekt ein Spiel ist.
Mhm. Und wie viele, ist jetzt ein bisschen eine Scherzfrage, aber ich glaube, der Transfer wird verstanden. Wie viele nehmen da typischerweise ihr Handy mal zwischendurch in die Hand und gucken mal auf Instagram?
Ja, ständig, ne? Also, nee, natürlich nicht.
Ja, aber ich finde es wirklich so interessant, weil da wird mit Ernsthaftigkeit an einer Fähigkeit gearbeitet und die meisten Menschen, die jetzt, sag ich mal, in normalen Jobs sind, das sind ja auch Fähigkeiten, die geübt werden müssen, was Fokussieren betrifft oder sportliche Abläufe oder so. Und da ist es ganz normal, wenn ich Menschen in meinem Job frage, wie viele ihr am Handy seid und wir gucken uns das mal die Statistiken an, dann sind das 2, 3, 4 Stunden und teilweise 150, 200 Aktivierungen. Wenn man das mal auf einen 16-Stunden-Tag rechnet, dann ist es alle 3, 4, 5 Minuten, dass man aufs Handy guckt. Und dann fragen sich Menschen, warum sie schlechter darin werden, sich zu konzentrieren, warum sie nichts gewuppt kriegen etc. Und deshalb finde ich so interessant, von Peak-Performern wie euch auch wirklich das Mindset zu übernehmen, dass man sagt, wenn man etwas trainieren möchte und besser werden möchte, dann muss man das Mentaltraining reinstellen, da muss man den Fokus reinstellen und da eine maximale Ernsthaftigkeit reinsetzen. Selbst wenn eben nicht das Leben von einem selber oder anderen Menschen in Gefahr ist. Wie bringst du Menschen, die jetzt aus dem Geschäftskontext, Unternehmer etc. kommen, denn da mehr Fokus, mehr Ernsthaftigkeit in dieses Mentaltraining, in diese Abläufe? Wie zeigst du Menschen das?
Wir schauen zunächst drauf, was gerade der Status quo ist. Also wie ist tatsächlich die Statistik am Handy? Mhm. Wie viele Stunden werden am Tag dort verbracht? Wie oft wird danach gegriffen? Wie ist der Tagesablauf insgesamt? Also wirklich mal zu schauen, was haben wir hier gerade eigentlich? Um was geht es? Und wenn man sich auch noch vor Augen führt, dass jede Ablenkung, also jeder Blick aufs Handy, ich habe mal gehört, um die 20 Minuten Verzug bringt, bis man wieder an dem Punkt angelangt ist, an dem man vorher war und sich wieder genauso tief auf diese Sache konzentrieren kann, ist ja ein eklatanter Zeitverlust. Ja, und auch die Qualität leidet ja am Schluss, weil man einfach dann die Zeit verliert und dann, ja. Also da wirklich konkret hinzuschauen und dann in der Folge Schrittchen für Schrittchen daran zu drehen, es anders zu machen. Also auch nicht von heute auf morgen komplett jetzt ein neuer Mensch zu sein und es komplett anders zu machen, das funktioniert natürlich auch nicht. Mhm. Jedoch, also Bewusstwerdung, sich selbst mal wieder dabei ertappen, wenn man es dann doch macht und einen Plan zu haben, wie man es jetzt anders machen möchte.
Und was wären, und das Thema Handy ist wirklich omnipräsent, ich höre so viele Menschen, die eigentlich sagen, ich würde gern weniger, aber jeder macht es ja so und es ist einfach, einfach immer wieder aufs Handy zu gucken. Aber wenn du sagst, es dann anders zu machen, was wären konkrete Alternativen, die Menschen auch angehen können? Also die sagen, ich bin einfach zu viel am Handy, möchte mich besser fokussieren. Wie könnte so ein konkreter Umsetzungsplan aussehen?
Na okay, man könnte es einfach schwer erreichbar machen. Also vielleicht in irgendeine Geldkassette sperren, die auf den Küchenschrank oder im Büro irgendwo auf den höchsten Schrank stellen, den Schlüssel irgendwem mitgeben, der vielleicht jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwo hingeht. Also der Sinn ist sicherlich klar, es so schwer erreichbar zu machen, wie es nur irgendwie geht, es vor allem aus der Sichtweite zu bringen. Mhm. Weil jeder Blick ja schon so diesen Wunsch nach dem nächsten Cortisol-Kick hervorbeschwört und man wieder dran gehen möchte. Mhm. Also ja, im ersten Schritt einfach aus der Sichtweite und dann sich da selbst zu kontrollieren, ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Und nach meiner Erfahrung ist es generell für jede Art von Verhaltensänderung, wenn man sich ein Umfeld schafft, was das unerwünschte Verhalten schwieriger macht und das erwünschte Verhalten einfacher, dann brauchen wir viel weniger Willenskraft, um das tatsächlich auch umzusetzen. Ist vielleicht nicht immer die komplette Lösung, aber es macht das Vorhaben auf jeden Fall schon deutlich, deutlich einfacher. Neben diesen Einsätzen, wie gerade dargestellt, hast du ja auch mit Menschen zu tun gehabt, die nachgewiesenermaßen schwere Straftaten begangen haben, also ich sag mal vom Wertesystem weit von deinem persönlichen entfernt sind, und trotzdem musstest du mit diesen Menschen arbeiten, entweder Informationen von ihnen bekommen oder in welcher Form auch immer kommunizieren. Und nach meiner Wahrnehmung ist für Menschen, die weit weg vom eigenen Wertesystem sind, mit Empathie zu begegnen, am Ende Champions League. Und ich glaube, viele Menschen würden gern empathischer sein, gerade unter Stresssituationen, wenn es um viel geht. Wie gelingt dir das? Oder gibt es auch hier Tipps, die du teilen kannst, wie du quasi, es ist eine Person vor dir, die du auf eine gewisse Art ablehnst, und trotzdem ihr mit Respekt, mit Höflichkeit, mit viel Empathie entgegenzutreten. Was habt ihr da in der Polizei gelernt? Was kannst du uns da weitergeben?
Also bei der Polizei haben wir immer auch ein Ziel, was wir erreichen wollen. Das ist für mich sehr hilfreich. Also dass ich da nicht nur den Straftäter sehe, sondern das Ziel vielleicht mit dem zusammenzuarbeiten, weil es einfach wichtig ist, Informationen zu erhalten für irgendeine größere Geschichte. Mhm. Und dieses Ziel hilft mir dann schon zu sagen, okay, ich fokussiere konkret jetzt auf diesen Menschen, und das ist der nächste große Punkt, trotz allem immer weiter den Menschen zu sehen. Aber das ist mein persönliches Ding. Also klar, der Mensch hat Straftaten begangen, der wird irgendwelche Gründe gehabt haben, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Und es ist trotz allem noch ein Mensch. Mhm. Und man selbst macht ja auch immer, also klar, da nicht in diesem Maße, aber immer mal Sachen, die vielleicht nicht in Ordnung sind oder die man so nicht machen möchte. Und man weiß ja auch, dass Menschen durchaus gesteuert sind über das, was sie gelernt haben, über die Gesellschaft, über was auch immer, ne, was dahinter jeweils steht. Und es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf dieser Welt. Jeder macht irgendwie so sein Ding. Also zusammengefasst, da sitzt ein Mensch vor mir und nicht irgendwie ein Monster. Oder irgendeine abstrakte Figur. Und dieser Mensch hat auch irgendwelche Gefühle. Der hat auch schon irgendwie harte Sachen erlebt. Der ist mal traurig, mal fröhlich. Dem geht's mal gut, mal schlecht, wie auch immer. Und mit diesem Menschen dann zu sprechen und nicht, also ich spreche mit einem Menschen, ich spreche mit einem Straftäter, das macht, glaube ich, schon einen großen, großen Unterschied.
Wenn ich das jetzt höre, oder auch Menschen, die zuhören, sagen, glaube ich, alle, rational macht es voll Sinn. Aber emotional in der Situation dann wirklich auch so umzuschalten, ist eine große Herausforderung. Ich sag mal, wenn jeder mit so einer Distanz in Gespräche gehen würde, wird es viel weniger Beziehungsprobleme, Streits geben, wenn man wirklich immer sich auf den Menschen fokussiert. Ist es etwas, bevor du in ein Gespräch gegangen bist, wo du dann ein bestimmtes mentales Skript oder eine bestimmte Affirmation dir aufgesagt hast? Oder ist es einfach so in deinem Charakter drin, dass das auch hier Automatismus war?
Es war schon Automatismus über das Ziel wieder. Also ich komme wieder aufs Ziel zurück, wenn ich das Ziel habe, jetzt mit diesem Menschen ein Gespräch zu führen. Und dieses Gespräch funktioniert ja in der Regel nur über eine gewisse, also Vertrauensbasis in Anführungsstrichen, aber also eine gewisse Verbindung, die es aufzubauen gilt. Dann arbeite ich ja auf dieses Ziel hin. Dann gehe ich da nicht rein mit, das ist irgendwie ein Straftäter, mit dem muss ich jetzt reden, sondern ich habe dieses übergeordnete Ziel, und dann schaue ich, dass ich mit meiner Kommunikation das schaffe, diese Verbindung aufzubauen, und über diese Verbindung, ja, das dann funktioniert, die Kommunikation funktioniert.
So, du hast jetzt einen Spitznamen, der heißt die Knotenlöserin. Finde ich einen ganz wunderbaren Begriff, weil viele Menschen Knoten in ihrem Leben haben, in ganz verschiedenen Bereichen. Und da würde ich gerne gleich ein bisschen tiefer reingehen. Aber was ist denn so der dickste Knoten, den du in deinem eigenen Leben für dich auflösen musstest?
Das war ein großer Knoten. Das war tatsächlich... Also der dickste Knoten war dieser Weg weg von der Polizei für mich. Mhm. Das war eine Überlegung, die schon vor einigen Jahren begonnen hatte, also ja doch auch relativ lange gebraucht hat, von den ersten Gedanken daran bis dann zur tatsächlichen Umsetzung. Und das war schon auch einfach ein harter Weg, weil es mit Werten zu tun hatte, gerade mit dem Thema Sicherheit. Polizei ist ja nun einfach mal das Großthema Sicherheit, die finanzielle Sicherheit als Beamter. Ich war ja auf Lebzeit, war verbeamtet, ich war Hauptkommissarin, also hatte auch tatsächlich eine relativ steile Karriere hingelegt. Und
Und damit auch eine Altersvorsorge.
Absolut.
Und alles.
Alles safe, komplett, einfach bis zum Schluss alles abgesichert auf einem, ja, einem recht guten Level. Mhm. Ja, und mit dieser Gedanke, da immer wieder mit zu arbeiten, ich habe mir dann ja auch Unterstützung geholt. Ich finde es immer wichtig, auch irgendwie einen Mentor zu haben, der einen begleitet oder der dann hilft, Knoten zu lösen. Deswegen finde ich das für mich jetzt auch einfach so einen tollen Job, weil man viele Sachen von außen einfach viel besser betrachten kann, als wenn man selbst mittendrin steckt im Gewusel. Und diese, ja, die Dinge zu hinterfragen, einfach oder neue Fragen gestellt zu bekommen, wo will ich eigentlich hin, ne? Was sind meine Antriebskräfte? Brauche ich diese finanzielle Sicherheit tatsächlich so sehr? Oder es war dann bei mir der Weg, die Sicherheit aus mir selbst heraus zu entdecken und mit der dann weiterzugehen. Auch wenn ich diese großes, diesen Fallschirm Polizei verlasse. Das war definitiv mein größter Knoten. Auch wer bin ich dann noch? Also, ne, also Polizei ist ja auch eine Rolle. Es war ja auch eine Rolle, in die ich reingeschlüpft bin damals, nach dem Abitur. Und die ich dann verlassen habe. Und die, man definiert sich ja häufig auch über Rollen. Also habe ich auf jeden Fall auch getan. Irgendwie erzählt hat, und was machst du so? Ja, ich bin Polizist, ich bin Hauptkommissar. Oh, wow, toll, du machst ja spannende Sachen. Mhm. Also auch eine Rolle abzulegen, auch das war ein großer Knoten, der da also mit verwoben war. Mhm. Ja.
Und nimm uns da mal ein bisschen auf die einzelnen Stationen mit. Wenn du sagst, vor vielen Jahren schon kamen so erste Gedanken. Was hat die ersten Zweifel gesät in deinem Alltag, in deinem Job, dass du sagst, das möchte ich nicht für die nächsten Jahrzehnte durchgehend machen?
Ich habe angefangen, quasi privat Ausbildung zu machen. Es hatte begonnen damals mit NLP. Ich habe also neurolinguistisches Programmieren hatte ich Ausbildung angefangen und ich fand es total toll, positiv mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Einfach, also positiv in dem Sinne, dass es um positive Dinge geht. Und die Jahre davor, ich war ja auch in schwierigen Bereichen unterwegs, ging es immer wieder um negative Bereiche. Kriminalität ist ja jetzt nun mal nicht per se positiv. Und das hat einfach Freude gemacht. Und auch dieses Gefühl, auf einmal zu merken, ich kann da total viel bewegen, selbst in diesen Ausbildungen schon. Mit diesen verschiedenen Übungen, die wir gemacht haben, sehr viel miteinander geübt und gearbeitet. Und da zu erkennen, okay, da kann ich auch was bewirken, allerdings in eine andere Richtung auf einmal. Das war ein ganz wesentlicher Faktor, wo es wirklich dann losging. Mhm. In der Polizei habe ich auch nicht nur Schönes erlebt. Also auch im kollegialen Umfeld gab es auch durchaus immer wieder schwierige Situationen. Viel Ellenbogen immer mal wieder. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Geheimes irgendwie. Es gibt es in vielen Unternehmen, ne, wo es dann einfach Konkurrenzkampf auch gibt. Der ist da durchaus auch an Stellenweise einfach groß. So, also gab es natürlich auch einfach durchaus ja, schwierige Situationen. Mhm. Und der nächste große Shift, der das Ganze nochmal vorangetrieben hat, war die Geburt von meinem ersten Kind, wo sich dann doch durchaus für mich persönlich einiges geändert hat und ich für mich mir gar nicht mehr so vorstellen konnte, jetzt mit der Waffe irgendwie draußen rumzulaufen. Das waren, ja, also klar, ich konnte gut schießen, das war mein Job. Allerdings war das jetzt auch nicht meine allergrößte Freude und ab dem Zeitpunkt war das irgendwie, ja, hat sich das nicht mehr richtig angefühlt. Mhm. So hat sich das entwickelt und es ging ja auch darum, dass ich wieder in den Job wollte oder auch Freude am Arbeiten habe. Und das gerne mit meinen Kindern oder mit meinem damals noch einen Kind, jetzt mittlerweile sind es ja zwei, kombinieren wollte. Und das ging da auch nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte, tatsächlich, in dieser sehr flexiblen Situation. Es war auch noch Corona gleichzeitig, also es war irgendwie so eine komische Gemengelade, die das dann weiter vorangetrieben hat. Und ich sollte dann, also dann war die Elternzeit auch rum, ich sollte zurück wieder in den Dienst. Und ich habe mir dann auch einen Mentor gesucht, den Holger Fischer, ein erfahrener Profisportler-Coach. Und der hat mir viele Dinge auf einmal klar machen können. Also ich habe mich selber reflektiert, selber besser kennengelernt mit dem, was er mir gesagt hat und habe meine Vergangenheit auf einmal besser verstanden. Und so hat sich das dann Stück für Stück in dieser Begleitung auch entwickelt, dass ich ja das dann doch mehr für mich mir selber mehr erlauben konnte zu sehen, dass ich auch noch vielleicht eine ganz andere Richtung gehen kann, weil Beamter und Selbstständigkeit ist ja schon sehr, sehr unterschiedlich.
Auf dem Kontinuum auf jeden Fall weit voneinander entfernt. Du hast gerade deinen Mentor angesprochen. Kannst du dich an so eine spezielle Frage erinnern, die deinen Prozess, deine Entscheidungsfindung so signifikant nach vorne gebracht hat, die jetzt vielleicht Menschen, die zuhören, die auch an einer Weggabelung sind und sagen, sie möchten eine Veränderung vorantreiben? Was ist so eine ganz wesentliche Frage, wo du sagst, wenn man darauf eine Antwort findet, dann kommt man einen Riesenschritt weiter?
Also die wesentliche Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, wie oft war ich wirklich glücklich? Wie oft war ich wirklich glücklich mit meiner Arbeit? Und ich habe so viele Menschen schon getroffen, wenn ich dich, also das ist so eine normale Frage von mir, ne? Und wie gefällt dir denn deine Arbeit? Und ich höre so oft, ach ja, nicht so, oder das ist Gemecker, halt ja, es ist halt Arbeit, muss man halt machen. Also so viele Menschen, die einfach nicht zufrieden sind mit dem, was sie tun und damit aber ja den Hauptteil ihres Lebens verbringen. Und ich habe für mich dann überlegt, okay, ich möchte froh sein. Ich möchte wirklich Freude haben bei dem, was ich tue. Und jetzt kann ich aktuell sagen, ich habe da wirklich Freude dran. Mhm. Mit voller Begeisterung tue ich das, was ich mache. Und das möchte ich den Menschen halt auch transportieren. Mhm. Und das war so eine große Veränderung tatsächlich, dass die Dinge dann anders zu sehen und mir zu erlauben, okay, wenn ich ja mit dem, was ich bisher gemacht habe, klar, es waren coole Sequenzen immer wieder dabei, es hat Spaß gemacht, es war aufregend. Und es war auch immer wieder echt hart. Und es auch, ja, und schwierig und auch unglücklich. Also da gab es ja alles Mögliche. Und im Gesamten möchte ich doch woanders hin. Da muss ich mir aber auch erlauben, was anderes zu machen. Sonst kann ich ja nichts verändern in meinem Leben. Mhm. Und dann, Veränderung ist dann halt auch nicht schön in der Regel. Mhm. Das ist halt einfach nicht gewohnt, ne? Also das ist auch wieder Sicherheit. Also, wenn man aus dem Gewohnten rausgeht, das ist halt einfach die Unsicherheit. Die fühlt sich in der Regel nicht super gut an. Also auch dieses Wissen dann immer mitzunehmen und zu sagen, okay, ich erlaube mir, in die Unsicherheit zu gehen und in das reinzugehen, wo ich mich einfach dann vielleicht nicht so wohl fühle, weil es danach jedoch besser werden kann.
Und du hast jetzt so zwei wichtige Einflussfaktoren beschrieben. Zum einen so diese finanzielle Sicherheit, die bei dir qua Beamtenstatus gegeben war. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis, so richtig glücklich bin ich jetzt nicht 5 Tage die Woche oder auch nicht den Großteil. Und das sind ja, glaube ich, so die zwei großen Aspekte, dass viele Menschen würden sagen, im Job bin ich nicht glücklich, aber ich brauche eben die finanzielle Sicherheit. Unabhängig davon, ob jetzt Beamte oder in einem guten Job. Wie hast du es hinbekommen, da auch eine Priorisierung dieser beiden Elemente hinzubekommen? Weil aus meiner Erfahrung ist eben dieses Thema finanzielle Sicherheit so stark, dass es immer das Glücklichsein überwiegen wird und so Menschen doch eben über Jahre und Jahrzehnte in ihrem bestehenden Umfeld bleiben, mit einer gewissen oder auch großen Unzufriedenheit. Aber was hat bei dir so das Pendel zur anderen Seite ausgelöst, dass du wirklich bereit warst, die Sicherheit aufzugeben, um dann dein Glücksempfinden im Alltag an oberste Stelle zu stellen?
Ich habe das Glück, einen tollen Partner zu haben und auch eine tolle Familie. Und also ich habe ja nicht planlos hingeschmissen, sondern wir haben das vorher wirklich dezidiert durchgesprochen, konkret geplant, überlegt, welche Zeiträume habe ich, die es zu überbrücken gilt, bis das tatsächlich mal läuft. Klar, die Kinder sind noch sehr, sehr klein. Mhm. Also es waren so verschiedene Aspekte, die einfach betrachtet werden wollten. Mhm. Und es war allerdings tatsächlich für alle anderen rundherum, die mich gut kennen, sehr, sehr klar, ja, die geht sowieso raus und warum ist sie nicht schon längst draußen? Mhm. Also von daher hatte ich da einfach große Rückendeckung in dieser Situation. Und wir hatten ja vorhin gesagt, der 10er Knoten, der größte Knoten war einfach in mir selber drin, den ich zu lösen hatte, da diesen Schritt zu wagen, weil das Umfeld einfach da safe war. Also ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, sich ein gutes Umfeld zu bauen. Und darauf dann auch zu vertrauen, zu sagen, okay, wir gehen das hier gemeinsam, diesen Weg. Ich muss das nicht alleine gehen.
Und was du gesagt hast, es wird, glaube ich, oft ganz stark unterschätzt, ist da auch eine gewisse Analytik reinzubringen, weil viele Menschen haben einfach dieses Gefühl, oh, die Sicherheit bricht weg, das fühlt sich ängstlich an und damit ist der Gedanke auch schon wieder verworfen. Aber wirklich mal Worst-Case-Szenarien, Zeitpläne aufzustellen, wie kann ich meine Fixkosten vielleicht runterschrauben über einen gewissen Zeitraum, welche Deadlines bestehen, um dann mal objektiv drauf zu gucken und da eine Risikoabschätzung zu geben und zu sagen, schaffe ich es in der Zeit auf einem anderen Weg wieder auf ein ähnliches Einkommensniveau zu kommen etc. Und dann kann man sagen, traue ich mir zu, ja oder nein. Aber es bleibt nicht bei dieser angstgetriebenen Entscheidung, dass man sagt, es fühlt sich irgendwie so diffus schlecht an und deshalb möchte ich diesen Gedanken gar nicht weiterdenken. Mhm. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein anderer Punkt, der ebenfalls sehr, sehr wichtig war, da an der Stelle weiterzugehen, der ist sicherlich auch vielleicht für viele draußen sehr hilfreich, auf die eigenen Fähigkeiten auch zu vertrauen und auf die eigene Anpassungsmöglichkeit. Und das war was ich aus der Polizei mitgenommen habe. Ich war sehr viel unterwegs in vielen verschiedenen Bereichen. Ich war mal Pressesprecherin, ich war mal als IT-Projektmanagerin unterwegs. Ich war in diesem sehr geheimen Bereich konspirativ unterwegs, bei der Verhandlungsgruppe, bei der Reitschaftspolizei, draußen im Einzeldienst, an der Hochschule, Führungskräftetraining, verschiedenste Bereiche, wo ich einfach drinne war. Und das nehme ich jetzt für mich mit. Ich kann mich auch wieder anpassen in was Neues. Ich kann auch, selbst wenn ich irgendwann entscheide, ich möchte das mit dem Coaching doch nicht weitermachen, dann werde ich wieder fähig sein, mich in was Neues hineinzubegeben. Und ich glaube, das trauen sich auch viele Menschen draußen nicht zu. Mhm. Die machen einen Beruf und sind dann da drin und erlauben sich gar nicht, neue Lust zu legen und was Neues zu starten und die Neuroplastizität des Gehirns wirklich zu nutzen, die es ja nun mal gibt.
Das bringt uns direkt zum nächsten Thema, wo ich jetzt reinsteigen wollte. Und das ist, wir können es im weitesten Sinne Mut, / Selbstvertrauen nennen, was du ja auch sagst, wo du mit einer guten Portion ausgestattet wurdest oder es dir erarbeitet hast über die Zeit und die dir eben auch diese Flexibilität gibt, jetzt eben auch den Mut zu haben, in andere Bereiche zu gehen. Wenn ich mit Menschen spreche, dann würden viele wahrscheinlich primär so sagen, mein Selbstvertrauen ist gut, aber wenn man dann mal Verhaltensweisen sich ansieht und ein bisschen tiefer reinbohrt, dann ist die Ausprägung doch nicht immer so gegeben, wie es gewünscht ist. Wie erklärst du dir das, dass viele, viele Menschen eigentlich nicht wirklich in die Fähigkeiten, die sie eigentlich haben, tatsächlich auch glauben und ihr Potenzial auch voll ausschöpfen können?
Ich glaube, dass viele den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, unterbewusst mit sich herumtragen. Ich denke, es kommt vielfach auch durchaus durch unser Bildungssystem, in dem sehr auf die Fehler fokussiert wird. Und die Bewertung, du hast es wieder irgendwie nicht geschafft, hier und da wird rot angestrichen. Ich hatte letztens von einem Mädchen gehört, das super gut ist in Spanisch und eine Arbeit geschrieben hatte und dann hatte sie einen Fehler. Und hat sich selber so fertig gemacht. Also die Selbstkritik war wirklich richtig gut. Mhm. Wegen diesem einen einzigen Fehler. Und sie hat gar nicht gesehen, wie viel sie wirklich gut gemacht hat in dieser Arbeit. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, die aus diesem Schulsystem rausgehen und nur schauen, dass sie halt keine Fehler machen, weil die Fehler einfach schlecht sind. Und in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch Fehler einfach halt nicht angesehen sind. Mhm. Und nicht erkannt wird, dass allerdings nur durch wirklich, eigentlich nur durch Fehler gelernt werden kann. Also wenn ich mir nicht erlaube, Fehler zu machen, aus der Angst heraus, wie werde ich bewertet vielleicht auch von anderen? Oder wie sehe ich mich dann selber? Dann wieder Bestätigung, ich bin nicht gut genug. Dann gehe ich nicht aus meiner Komfortzone raus. Wenn ich in meiner Komfortzone drinnen stecken bleibe, dann erlaube ich mir ja nicht zu wachsen. Dann kann ich nicht besser werden. Dann kann ich nichts Größeres erreichen. Dann kann ich nicht meine Träume leben am Ende. Mhm. Also dieses sich selber erlauben, in zu große Schuhe reinzusteigen, ist auch einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich oder was ich in meinem Leben immer wieder gemacht habe, in wirklich einfach zu große Schuhe reinzusteigen und zu sagen, ich brauche ja auch Platz zum Wachsen. Ne? Also wir kaufen unsere Schuhe ja, also gerade den Kindern, ich meine, das kennst du ja auch, kaufen mir die Schuhe ja nicht so, dass sie press an den Zehen anliegen, sondern eben dieser Platz zum Wachsen drin ist. Mhm. Und so sollte man das, finde ich, im Leben auch sehen und sich Situationen zutrauen, ja klar, wo es vielleicht irgendwie holprig werden kann oder auch mal komplett schief gehen. Allerdings auch daraus wieder zu lernen und dann weiterzugehen und zu wachsen und sagen, okay, dann mache ich halt noch einen Fehler. Ich habe dafür immer dieses schöne Bild, ne, so die kleinen Kinder, also mein ganz kleiner, der möchte, wird jetzt gern laufen, er kann es noch nicht.
Mhm. Maximaler Frust.
Genau. Das funktioniert nicht. Die Kinder fallen und fallen und fallen und fallen und fallen immer wieder. Und da steht ja auch kein Elternteil dabei und sagt so, bist du doof? Hast es schon wieder nicht geschafft. Das hast du mal angefangen und hast mal versucht, einmal zu laufen und kannst es nicht direkt.
Macht und auch ja niemand sagt, jetzt lass es irgendwann mal.
Ja, genau. Also jetzt versuchst du schon seit 2 Wochen zu laufen, kannst es immer noch nicht. Jetzt kannst du auch, lass es doch. Genau. Krabbel doch lieber weiter. Mhm. Na, also es macht ja keiner. Und da ist es vollkommen in Ordnung in der Kinderzeit. Und dann als Erwachsene auf einmal ist es nicht mehr in Ordnung zu lernen, Fehler zu machen, auf die Nase zu fallen, wieder weiterzugehen. Nee, da wird dann beurteilt und bewertet und da ist halt der Selbstkritiker im Kopf halt super laut und macht einen immer wieder schön klein und hält zurück. Und das führt dann dazu, dass sich viele, glaube ich, dann auch eher klein halten und sich gar nicht trauen, vorwärts zu gehen.
Wenn du jetzt einen Klienten vor dir sitzen hast, wo du beobachtest, dass der durchs Leben krabbelt, um in dem Bild zu bleiben, weil er eben nicht das weitere Mal probiert aufzustehen. Ja. Woran erkennst du das, wenn du mit jemandem sprichst? Also was sind so Signale, dass du sagst, hier könnte so ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, am Werk sein? Und wie fängst du dann die Arbeit mit diesem Menschen an, dass er diesen Glaubenssatz auch loslässt?
Also gut erkennen lässt sich das auch wieder an der Kommunikation, gerade wenn jemand sagt, irgendwie das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht oder habe ich bisher auch noch nie hingekriegt. Also so dieses nicht oder nie, also so absolute Wörter. Und dass sich jemand bisher auch einfach nicht getraut hat, irgendwas dann anders zu machen, eine Situation. Auch vielleicht einfach gar nicht weiß, was kann ich denn eigentlich anders machen, weil er lebt ja bisher mit den Scheuklappen. Kennt es gar nicht anders. Und in der Arbeit mit den Menschen geht es dann darum, die nächsten kleinen Schritte zu entwickeln in eine neue Richtung und diese nächsten kleinen Schritte dann auszuprobieren. Und im Alltag dann festzustellen, ich hatte eine Klientin, die konnte nicht um Hilfe bitten. Die fand das ganz, ganz furchtbar, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Das hat sie sich selber nicht erlaubt. Und das war dann ihr Training. Ich sage, okay, dann überleg dir irgendetwas, irgendeine banale Kleinigkeit, wo du dann einmal jemanden um Hilfe bitten kannst. Und das hat sie dann getan. Und hat gesagt, ich kann das ja doch. Also es mag vielleicht banal klingen, für viele, für das ganz normal ist, aber wenn jemand das einfach nicht kann und damit vielleicht der Glaubenssatz auch verbunden ist, ich muss es alleine schaffen. Ich muss es alleine hinkriegen.
Stark sein.
Ich muss stark sein. Wenn ich um Hilfe bitte, bin ich schwach. Dann ist das ein riesiger Berg, so etwas zu tun und das auch anzuerkennen und nicht zu sagen, naja, komm, nee, das ist doch lächerlich, mach doch einfach, sondern die Menschen auf dem Punkt abzuholen, wo sie gerade stehen und dann zu begleiten, zu sagen, ich bin da und du machst es in deinem Tempo und das, ich kann voll und ganz nachvollziehen, das ist super schwierig für dich, das ist eine riesen Herausforderung und du schaffst das, ich weiß es, ich glaube an dich.
Die Menschen, die hier regelmäßig zuhören, die kennen die Geschichte schon, aber ich möchte die jetzt trotzdem auch erzählen, weil es auch nah da dran geht. Als ich ein Startup hatte, es war mittlerweile 14, 15 Jahre her oder sowas, waren wir öfter mal sehr eng an der Insolvenz und wir hatten eine Liquiditätsplanung und ich hatte wirklich Angst. Jedes Mal, wenn ich zum Briefkasten gegangen bin, dann hatte ich Sorge, dass da eine Rechnung im relevanten Ausmaß ist, die wir nicht geplant hatten und das sozusagen das Zünglein an der Waage sein könnte, dass ich zum Amtsgericht gehen müsste, um Insolvenz anzumelden. Und das ist so weit gegangen, dass ich wirklich teilweise nicht mehr zum Briefkasten gegangen bin, was rational keinen Sinn macht, weil dadurch verschwindet die Rechnung nicht. Aber ich möchte das bestätigen, was du gerade sagst, dass einem auch wichtig ist, dass das anerkannt wird. Also es ist eine reale Angst, auch wenn ich, noch jetzt ist mir unangenehm, wenn ich es erzähle. Damals habe ich es überhaupt niemandem erzählt, weil es mir auch peinlich war. Und trotzdem sagt mein Nervensystem mir in dem Moment, geh nicht an diesen Briefkasten. Und das Verrückte ist, dass ich heute noch Reste dieses Gefühls habe. Also ich gehe heute teilweise noch sonntags an den Briefkasten, einfach um in der Routine zu bleiben, weil die Routine war, jeden Tag zum Briefkasten gehen, egal ob was drin ist oder nicht. Ich stecke den Schlüssel in das Schloss, ich drehe das Schloss um, ich mache auf, ich hole die Briefe raus. So, und je intensiver Gefühle, desto länger sind sie im Nervensystem eingebrannt. Das ist die Logik. Und deshalb habe ich wahnsinnig viel Empathie und Mitgefühl mit Menschen, egal wie banal oder wie abstrus die Angst für Menschen, die das nicht kennen, wirken mag. Es fühlt sich real an und es fühlt sich wirklich einengend an. Und um in deinem Beispiel zurückzukommen, wenn jemand denkt, er ist ein schwacher, ein wertloser Mensch, wenn er um Hilfe bittet, dann ist um Hilfe bitten das Allerschwerste, was man tun kann. Und da zu unterstützen und das zu üben, ist einfach ein großer Schritt, weil so kommt man aus diesen Ängsten wieder raus und kann eben diese Enge, diese Grenzen, die einem dadurch gegeben werden, auch aufbrechen, um dann wieder eben den nächsten Schritt gehen zu können.
Ja, auf jeden Fall.
Als du vorhin was gesagt hast, ich wollte dich nie unterbrechen, aber das fand ich noch wesentlich, als du über die zu großen Schuhe gesprochen hast. Auch da würden viele Menschen ja sagen, oh, das macht voll Sinn und würde ich auch gerne. Aber es ist ja ein Aber da drin. Es fühlt sich in der Zeit, wo man reinwachsen muss, wirklich unangenehm an. Und das ist meine Frage an dich, Anna. Du hast es in deinem Leben vielfach immer wieder zelebriert. Ich will nicht sagen genossen, aber du hast es zumindest gemacht. Und wie gelingt es dir, dieses Gefühl in der Zeit, wo die Füße noch zu klein sind, wo man schwimmt, wo sich alles noch zu groß anfühlt, es trotzdem A, anzufangen und B, diese Zeit auch durchzustehen und eben nicht abzubrechen und zu sagen, ich gehe wieder in meine gewohnten kleinen Schuhe zurück.
Das sind zwei Punkte. Ich komme wieder auf das Thema Ziel. Auch, also da die Geschichte, als ich damals zu dieser konspirativen Einheit gerne wechseln wollte und ich konnte mich bewerben, ich habe es einfach mal gemacht. Mir war relativ klar, ich hatte eigentlich nicht so die wirklich großen Chancen. Mhm. Ich hatte jahrelang nicht geschossen, ich war viel im Innendienst unterwegs und wusste, das werde ich dafür dann richtig, richtig gut können. Und es waren auch nur 2 Wochen von quasi Bewerbung bis dann zu diesem wirklich auch umfangreichen Auswahlverfahren. Und ich hatte meinem Vorvorgesetzten dann berichtet, dass ich mich beworben habe und der sagte dann damals zu mir, dann stellen Sie sich mal auf eine Niederlage ein. Und was ich dann gemacht habe, war einfach den Fokus zu behalten. Ich hatte da dieses Ziel. Gut, er hat es vielleicht noch ein bisschen bestärkt mit der Aussage. Also vielleicht auch sich nicht dann niederreden zu lassen von anderen Menschen, ne? Sondern dass jemand da halt nicht dran glaubt, dann ist vielleicht noch als Bestärkung zu nehmen. So, okay, aber jetzt erst recht. Und dann eben zu trainieren. Also dieses wirklich dann das Ziel vor Augen zu behalten und zu trainieren und das wirklich dann zu machen. Also wieder machen, machen, machen. Es führt mich zum zweiten Punkt, was Holger Fischer mir damals gesagt hatte, als es um den Austritt aus der Polizei ging. Er hat mir gesagt, hier M&M ist dein Thema. Stell dir eine Tüte M&M's hin. Ohne jetzt Werbung machen.
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung, genau. Ohne Werbung machen zu wollen. Mut und machen. Mhm. Und darauf zu fokussieren. Den Mut zu haben und dann wirklich auch einfach zu machen. Und dran zu bleiben und weiterzugehen. Ja, diese Schrittchen weiterzugehen, nicht den Berg zu sehen, sondern wirklich einfach Step by Step immer wieder den kleinen nächsten Schritt zu gehen. Und sich, ja, dieses, also ich habe mir dann den Coach ja auch geholt, allerdings ja auch mein privates Umfeld gehabt, was wirklich immer wieder ermutigt hat, auch bei dieser Bewerbungssituation damals.
Wie sahen die 2 Wochen dann konkret aus bis zum Auswahlverfahren?
Sehr, sehr viel Training. Ja, also ich musste ja, wie gesagt, Schießen trainieren und dafür brauchte ich meine ruhige Hand und ich habe das einfach trainiert mit Atmung, wie kann ich meinen Stress runterholen. Ich habe meinen Körper mit Sport unter Stress gesetzt, mit Intervalltraining und habe dann trainiert, meine Atmung wieder wirklich komplett in kürzester Zeit so weit runterzufahren, dass meine Hand, wenn ich sie halte, auch wirklich wieder ganz, ganz mucksmäuschenstill ist, dass ich auch treffen kann. Mhm. Alles mögliche andere irgendwie, was ich mir denken konnte, was da vielleicht drankommen könnte, einfach trainiert, mit Kollegen gesprochen, mich informiert, um was geht's dann genau in diesem Beruf, da Leute gefragt, also wirklich alles darauf fokussiert und mir ein Umfeld gebaut. Die Schießtrainer waren sehr, sehr freundlich, die haben mich immer wieder kommen lassen und mit mir dann geübt. Mhm. Also ja, halt alles geben, also wirklich im Sinne von das Beste geben, das es ist am Endeffekt, hat man keinen Einfluss am Schluss drauf, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und es gilt jetzt ja für alles, auch ob es jetzt im Sport ist oder ein sonstiges Bewerbungsverfahren da draußen, wenn ich in irgendein neues Unternehmen möchte oder was auch immer. Aber wenn ich mir sagen kann, ich habe mein Bestes auf diesem Weg gegeben, dann ist es ja auch in Ordnung.
Mhm. Also dann kann man jede Entscheidung akzeptieren, auch wenn es vielleicht weh tut. Du hast jetzt schon, Anna, mehrfach dieses Thema Ziel vor Augen führen erwähnt. Was mich hier interessieren würde, ist, wie du es methodisch tatsächlich auch machst. Weil viele Leute würden sagen, ja, ich habe ein Ziel im Leben, schreiben es vielleicht am 1.1. auf irgendeine Liste oder sowas und im Februar wissen sie gar nicht mehr, was draufsteht. Aber wie hast du das im Alltag wirklich auch diffundieren lassen, dass es auch verhaltensändernd wirkt und nicht einfach nur in irgendeinem Notizbuch oder so 2, 3 Wörter sind? Also wie gelingt dir das, es wirklich diffundieren zu lassen in dein Unterbewusstsein?
Ich lade es sehr emotional auf und ich nehme auch gerne Ziele, die ich mit irgendeiner Zeit quasi besetzen kann. Also dass zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas passiert. Das war jetzt ja relativ einfach bei dem Bewerbungsverfahren. Da war dann das Auswahlverfahren halt einfach da und da gab es dann diese Frist. Diese Fristen helfen mir halt auch einfach sehr. Mhm. Also wenn ich mir irgendwas, also diese Verbindlichkeit zu schaffen über irgendeine Situation. Ich bin ja im Reitsport aktiv und ich wollte jetzt da in einem neuen Bereich starten und da auch einfach besser werden. Und na klar kann ich einfach so trainieren, habe ich auch getan. Jedoch hatte ich jetzt ein Turnier genannt, das auch wirklich einfach theoretisch nochmal schon ein gutes Stück vielleicht zu groß war. Und durch diese Nennung war ich ja gezwungen, mich wieder da nochmal intensiver reinzuarbeiten und darauf vorzubereiten. Also was gibt es an Möglichkeiten, sich selbst so ein Limit zu setzen, so eine Frist? Bis dahin muss ich irgendwie besser geworden sein. Und ja, darüber eine Verbindlichkeit entstehen zu lassen.
Und meditierst du dieses Ziel, wenn du sagst, du musst dir vorstellen können, oder passiert das beim Autofahren zwischendurch, oder also wie schaffst du Raum? Weil ich spreche auch mit vielen Menschen, die sagen, ich bin ständig am Handy oder arbeite oder rede mit Menschen oder so, ich wüsste gar nicht, wann das in meinem Alltag überhaupt stattfinden sollte. Also wie machst du das methodisch?
Es kommt ja auf die Priorität an, die man hat. Na, und wenn ich meinem Alltag und dem Handy und was auch immer die höhere Priorität gebe, dann wird da keine Zeit sein, um sich dann noch mit den anderen Dingen oder eben so einer Visualisierung oder einer Fokussierung auf ein Ziel, um das noch zu machen. Mhm. Wenn ich allerdings das quasi bewusst vorher einplane, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich mit vielen Menschen aus dem Business oder aus dem Sport mache, die sagen, oh, ich hab einfach keine Zeit für mich, ich habe eigentlich auch keine Zeit, also jetzt ein bisschen vielleicht Sport zu machen oder mich zu erholen, ne? Das ist ja dann dein Thema, dann wird diese Zeit nicht plötzlich boing auftauchen und da sein und sagen, oh krass, cool, da kam ja ein Zeitgeschenk rangeflogen. Manchmal gibt es das natürlich, ja, irgendwie jemand absagt oder was auch immer, dann gibt es ein Zeitgeschenk, aber die sind ja jetzt nicht üblicherweise so im Alltag eingebunden. Sondern stattdessen wirklich zu sagen, ich plane das vorher, ich plane mich zuerst ein in meinen Arbeitsalltag, in meinen privaten Alltag. Weil nur wenn ich Energie habe, kann ich sie am Schluss auch weitergeben. Im Unternehmen, an die Kinder, an meine Partner, Partnerin. Also ist ja egal. Also wirklich das konkret einzuplanen, die Mittagspause einzuplanen, die Pausen dazwischen einzuplanen, den Sport einzuplanen und dann den Rest, der sich ergibt, drumherum entstehen zu lassen.
Und wer jetzt denkt, die reden irgendwie leicht, die sind beide irgendwie selbstständig und haben ihre Zeit im Griff oder sowas. Man braucht nicht immer eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden. Es reichen manchmal eine halbe Minute Atemtechnik oder eine Minute zwischen zwei Meetings, bevor man das Kind irgendwo abholt oder sowas. Also es gibt viel mehr kleine Zeitpunkte im Alltag, wo man diese Dinge auch tun kann. Oder eben eine Fokussierungs- oder Visualisierungsübung. Also man muss nicht seinen ganzen Alltag dafür umstellen, man, wie du sagst, eine Priorisierung darauf hat und es sich dann im Kalender einträgt, ist das, was für viele Menschen halt funktioniert.
Ja.
Es gibt ja, wenn wir über Selbstvertrauen und so reden, auch so diese Denkschule Fake it till you make it, also etwas darstellen, was man noch gar nicht ist. Ist das etwas, was du befürwortest, oder ist das was, was du eher kritisch siehst? Wie ist so deine Einstellung zu so einer Art Mindset?
Teils, teils. Also an sich finde ich das durchaus sinnvoll, um mal größer zu denken und sich was Neues zu erlauben und auch mal reinzufühlen, wie fühle ich mich denn, wenn ich diese Rolle einnehme? Also man kann es ja einfach als Rolle bezeichnen. Ne? Ich schlüpfe in eine neue Rolle, die ich jetzt vielleicht noch nicht gefühlt bin. Und dann aber erleben kann, wie fühle ich mich denn in dieser Rolle? Wer bin ich denn dann? Und es dann einfach mal auszuprobieren. Und du hattest ganz relativ am Anfang noch gesprochen, ne? Diese Authentizität, der Kommunikation auch einfach wichtig ist, die kommt natürlich dann auch noch dazu. Also wenn ich etwas wirklich ausschließlich spiele, was mit mir gar nichts großartig zu tun hat, dann glaube ich, wird es schwierig. Also dann sehe ich es auch durchaus kritisch. Dann sollte man vielleicht die Rolle so weit anpassen, dass es zum eigenen Leben, zum eigenen Menschen einfach passt.
Du hast jetzt an verschiedenen Stellen, das würde ich gerne ein bisschen detaillierter jetzt drauf eingehen, weil es ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist, über das Thema mentale Stärke gesprochen. Ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Jetzt wissen viele Menschen gar nicht, wie mental stark sie eigentlich sind, weil jeder denkt ja irgendwie, er ist normal. Und wenig Menschen sprechen ja auch wirklich vertraulich untereinander. Welche Ängste hast du? Wie ist es bei dir? Deshalb ist ja auch ein Mentor, ein Coach oft sehr, sehr hilfreich, um sich da auch mal selber zu spiegeln. Was würdest du denn sagen, woran können Menschen selber so einen kleinen Minitest machen oder sich welche Fragen stellen, woran sie selbst festmachen, ob sie mental stark sind, in dem Sinne, dass da nicht groß Handlungsbedarf besteht oder dass es eher in Richtung Handlungsbedarf geht? Mhm. Beim Körper sieht man es, ob man Muskelmasse hat, ob man Übergewicht hat, ob man gelenkig ist, wie die Ausdauerwerte sind, aber bei mentaler Stärke ist es sehr, sehr, sehr schwammig. Wie guckst du da drauf? Was ist für dich mentale Stärke? Wie können Menschen ihre eigene für sich beurteilen?
Ich würde es umdrehen. Ich würde fragen, ne, was ist denn eigentlich mentale Schwäche für dich? Also was ist denn Schwäche für dich? Wann bist du schwach? Und dann darfst du schwach sein. Ich glaube, das ist wesentlich. Und wie beurteilst du Schwäche bei anderen Menschen und bei dir?
Gib mal ein Beispiel, ein konkretes. Wie könnte so eine Frage aussehen?
Na, zum Beispiel, wenn so Krankheit, ne? Es gibt ja viele Menschen, die vielleicht irgendwie wirklich gerne auch arbeiten gehen oder diesen starken Impuls haben, arbeiten zu gehen und dann krank sind und sich entweder dann noch krank zur Arbeit schleppen oder mit einem riesen schlechten Gefühl sich tatsächlich dann eventuell doch mal krank melden, weil sie wirklich es einfach nicht mehr schaffen. Und das dann sich selbst vielleicht als schwach empfinden. Und es vielleicht vorher eher als stark, ich bin total stark, weil ich ja immer irgendwie zur Arbeit gehe und Krankheit, ne, ich bin stärker als die Krankheit.
Ich bin nicht krank.
Ich bin nicht krank. So. Und einfach weiterzumachen. Aber da dann mal hinzuschauen, zu sagen, okay, ich verurteile das eigentlich, krank zu sein, als schwach. Wieder dann nächsten Schritt nicht gut genug. Ne? Also ich habe es dann nicht gepackt, irgendwie mich zusammenzureißen und trotzdem weiterzumachen. Und da, finde ich, kann man gut dran erkennen, dass die mentale Stärke vielleicht doch noch nicht so ausgereift ist, weil die mentale Stärke wäre ja auch, ich sorge für mich, ich habe meine Gesundheit im Blick, ich kann für mich eintreten. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich wieder nicht gut für andere da sein, dann kann ich meine Arbeit auch nicht richtig gut machen, dann kann ich nicht gut für meine Kinder da sein. Also wie beurteile ich tatsächlich Schwäche? Und das ist für mich einfach so der Umkehrschluss.
Das heißt, da, wo man Antworten hat, das sind Indikatoren, wo man reinfühlen kann und sagen, welche möglichen Glaubenssätze könnten da dahinter stehen.
Genau.
Und was sind so Klassiker, die du jetzt bei deinen Klienten beobachtest, die so im High-Performance-Bereich unterwegs sind? Was sind da so typische Schwächen, die Menschen vielleicht als Stärke wahrnehmen, aber in Wahrheit wirklich eher etwas ist, was man als Schwäche einordnen darf?
Ja, die wollen auch gerne einfach noch mehr leisten und noch besser sein. Ist ja auf der einen Seite durchaus positiv. Und schwächen sich damit aber gegebenenfalls auch durchaus selbst in dieser Zeit, weil sie einfach dann vielleicht zu viel von sich wollen, zu viel von sich verlangen und wieder zu sehr darauf fokussieren, auch was andere von ihnen denken. Also das erlebe ich vor allem immer wieder. Ne? Dieser Punkt, was denken denn andere von mir? Bin ich schwach? Bin ich stark? Bin ich was auch immer? Und daraus ableiten, was sie selber sind. Also gar nicht von sich selbst ausgehend, sondern von dem, was denken denn die anderen über mich. Das ist ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Und sich davon zu befreien und das auch wieder zu reflektieren oder ja überhaupt selber zu erkennen, ne? Das ist eigentlich, was die anderen denken und nicht, was ich selber über mich zwingend denken muss, nur weil die anderen das denken.
Ich glaube, damit können sich ganz viele Menschen, wir sind ja alle soziale Wesen, deshalb die Meinung von anderen hat immer eine gewisse Relevanz, auch um seine Position in einer Gemeinschaft festzulegen. Aber wenn jemand sagt, eigentlich steuere ich ziemlich viel meines Lebens an der Meinung von anderen, Eltern, Familie, Freunde, meine Stellung in der Gesellschaft. Du hast vorhin gesagt, deine Rolle als Polizistin, da war ja bestimmt auch eine Komponente, was denken andere, wenn ich nicht mehr die Polizistin bin. Aber wie können wir uns da ein bisschen freier von machen, dass wir die Meinung anderer noch hören, sie vielleicht auch als wichtigen Impuls wahrnehmen, aber nicht unsere wesentlichen Lebensentscheidungen, Jobentscheidung, Partnerwahl, was auch immer, an dem Umfeld festmachen, sondern wirklich unsere eigene innere Stimme da laut hören und auf sie vertrauen.
Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also ich habe mal mit einer Klientin gearbeitet, die hat sich quasi gefühlt komplett abgeschaltet und sich nur steuern lassen von außen. Und dann ist es einfach ein längerer Prozess, Schrittchen für Schrittchen da rauszukommen und selber zu spüren in kleinen Momenten, was will ich jetzt eigentlich? Also vielleicht dann auch banal, ne? Was möchte ich jetzt eigentlich wirklich essen? Oder wie möchte ich jetzt den Abend tatsächlich verbringen? Möchte ich jetzt noch für die anderen alles machen? Oder möchte ich jetzt gerade einfach nur mal auf die Couch und es dann auch zu machen? Also auch wirklich dann für sich einzutreten und die Gefahr einzugehen, dass die anderen das blöd finden. Und ich glaube, das ist der wesentliche Schritt, wenn man sich diesem Risiko mal bewusst aussetzt, zu sagen, okay, ich mache jetzt was für mich, weil es mir gut tut, auch auf die Gefahr, dass es den anderen nicht gut geht damit. Oder also Ich denke, die meisten Hörer verstehen, was ich meine.
Absolut. Ne? Das ist,
nicht,
geht es nicht um Schädigung.
Es geht nicht um Schädigung oder Egoismus oder sonst was, sondern so in kleinen Schritten. Wenn vielleicht die Freunde oder es ist ein Freundeskreis und die Freunde finden es total wichtig, nochmal loszuziehen abends. Man selber denkt, oh, ich bin aber so fertig und es ist super stark, irgendwie nochmal loszugehen. Und dann zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt hier für mich und für meine Ruhe und für meine Pause und ich brauche die Erholung einfach. So, und das in kleinen Schritten dann immer wieder weiter auszuweiten und wirklich reinzufühlen. So diesen Impuls, okay, es kommt jetzt irgendwas von außen, wird an dich herangetragen und du merkst so, es fühlt sich irgendwie nicht so cool an, aber ich mach's trotzdem, weil es wird ja von mir erwartet. Da dann mal auf dieses Gefühl zu hören und das zu hinterfragen, mal dabei zu bleiben und es nicht wegzudrücken. Das ist ja wieder ein unangenehmes Gefühl, was in der Regel auftaucht. Und unangenehm möchte man ja oft einfach nicht haben. Und auch da wieder zu sagen, nee, Moment, ich bleib mal kurz bei diesem Gefühl, weil es will ja was sagen, es hat ja eine Information. Genau, also da würde ich hingehen.
Und da sind wir wieder, und das zieht sich durch viele Gespräche, die ich hier führen darf, wenn wir unangenehme Gefühle fühlen, dann sollten wir selten impulsiv das machen, wo uns dieses Gefühl hintragen will, weil ganz oft ist es nicht das, was wir eigentlich wollen. Es ist das, was kurzfristig eine Erleichterung dieses Gefühls bringt, aber uns ganz oft weg von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und es heißt nicht, dass man es immer immer das Gegenteil machen muss, aber einfach kurz innehalten und hinterfragen, was will mir dieses Gefühl eigentlich gerade sagen? Und wenn man dann erlebt, um in deinem Beispiel zu bleiben, dass die Freunde nicht beleidigt sind, dass sie einen noch genauso mögen, dass das alles, was man sich vielleicht an Negativszenarien ausmalt, gar nicht eintritt, dann erlangt man daraus Vertrauen, um eben seine eigenen Bedürfnisse auch stärker zu priorisieren. Und wenn man das in den kleinen Schritten macht, dann kann es eben am Ende, so kamen wir auf die Frage, dazu führen, dass man auch die großen Lebensentscheidungen viel mehr an den eigenen Bedürfnissen ausrichtet und nicht eben nur an dem Umfeld.
Ja, allerdings auch mal angenommen, die Freunde finden es dann doch doof. Mhm. Das kann ja durchaus auch eintreten.
Ja.
Allerdings, man ist am nächsten Morgen vielleicht ausgeruht und ausgeschlafen, hat doch wieder Power, seinen eigenen Tag zu bewältigen. Mhm. Ah, und dann sollte ja, also wenn es dann gute Freunde sind, das ist aber meine Definition von Freundschaft, die sollten das unterstützen und gut finden und einen dann nicht irgendwie dann noch auf die Füße treten dafür, dass man sich irgendwie erholen möchte.
Ja.
Also da wirklich gesund für sich zu reflektieren, wo stehe ich hier eigentlich, wer bin ich und was brauche ich und welche Menschen habe ich um mich herum. Also ich finde, das darf man auch immer mal so ein bisschen überlegen, weil wenn man was für sich selber Gutes braucht, dann wird jemand, der einem wirklich mag und einem wirklich nahesteht, nicht versuchen, da in irgendeine, sag mal, ungünstige Richtung zu buxieren.
Und ist ja auch ein schöner Filter, um wirklich den Inner Circle auch, sage ich mal, fein zu schleifen. Weil wenn bestimmte Bekanntschaften, Freundschaften nur auf falschen Bedürfnissen basieren oder auf einer Lüge, sage ich jetzt mal im ganz extremen Fall, dann ist es typischerweise nicht das, was einem nachhaltig Energie gibt.
Ja.
Anna, im Auf- und Ab-Podcast, wenn wir jetzt mal ein bisschen auch von deiner Polizeiarbeit abstrahieren, da sprechen wir viel darüber, wie Menschen es schaffen, aus Krisen gestärkt hervorzukommen. Und du hast viele Menschen als Coach, als Polizistin erlebt, die Krisen erlebt haben. Du selbst hattest schon schwierige Zeiten. Was sind denn so die 2, 3 Eigenschaften, die du immer wieder festgestellt hast, die Menschen haben oder erworben haben, um eben so Krisen erfolgreich zu meistern und daraus noch größer, noch stärker hervorzukommen?
Also auf jeden Fall eine optimistische Sicht aufs Leben und auf sich selber, dass man es schaffen kann, wieder nach vorne zu kommen, dass man weitergehen kann, dass man, und das, also optimistische Sicht wäre das eine und eine Anpassungsfähigkeit ans Leben das andere, also dass ich auch mich anpassen kann an neue Situationen, dass ich wachsen kann, dass ich weitergehen kann, dass ich stehen bleibe und die Fähigkeit auch wirklich gut zu reflektieren und aus der Situation auch zu lernen. Wenn ich eine Krise erlebt habe, heißt das ja nicht, dass ich danach quasi der gleiche Mensch bin wie vorher, sondern ich werde ja in irgendeiner Weise daran wachsen. Und das bewusst auch sich anzuschauen und bewusst daraus zu lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen, okay, wie möchte ich vielleicht zukünftig etwas anders machen oder anders haben? Jetzt bin ich bei 3, glaube ich, ne? Das wären so einfach die wichtigen Punkte, um wieder da nach vorne zu gehen.
Ist interessant, was du sagst. Viele sprechen ja über Resilienz oder eigentlich alle, aber der Professor Volker Busch, Neurowissenschaftler, der hatte mir hier eine Unterscheidung beigebracht. Er sagte, Resilienz kommt aus der Architektur und sagt, dass ein Gegenstand wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt, wie Bambus zum Beispiel. So, und er sagte, das ist doch nicht das Ziel, sondern wir wollen ja wachsen und eben nicht in einen Ursprungszustand. Ja. Und deshalb verwendet er, und das habe ich von ihm übernommen, eher den Begriff des mentalen Immunsystems, weil ein Immunsystem lernt durch den Kontakt von neuen Viren, Bakterien und kommt eben daraufhin aufs nächste Level. Kann man als, Haarspalterei bezeichnen, aber der Gedanke dahinter ist schon wesentlicher, dass es nicht darum geht, nach einer Krise zurück vorher zu kommen, sondern eben daraus ein neues Niveau zu erreichen.
Ja, definitiv.
Ja, und das etwas, kann ich 100% beschreiben und unterschreiben, was du gesagt hast. Das Verzwickte aus meiner Sicht ist, dass die meisten Menschen sich mit diesen Themen erst beschäftigen, wenn sie in einer Krise sind, weil wir Menschen einfach wahnsinnig schlecht in Prävention sind. Aber gibt es so ein paar Routinen, gerade was Optimismus etc. betrifft, wo du sagst, das dürfen Menschen auch im Alltag, selbst wenn sie nicht in einer konkreten Krise stecken, schon kultivieren, in ihren Alltag aufnehmen, um eben dann für solche Krisen besser gewappnet zu sein?
Ich glaube, die, was ich vorhin schon gesagt hatte, immer mal wieder was Neues ausprobieren und sich zu erlauben, ja, auch im Alltag immer mal wieder zu wachsen, das macht es auf jeden Fall leichter, weil ich dann weiß, okay, auch selbst wenn es schwierig wird, ich kann auch wieder mich verändern, ich kann weiter wachsen, ich kann mich entwickeln. Mhm. Das ist sicherlich elementar, weil wenn ich immer nur 0815 meinen Job mache und dann nach Hause gehe und dann noch das eine Hobby habe, was ich immer exakt gleich zur gleichen Tageszeit jeden Tag irgendwie ausführe und also wirklich alles komplett gleich habe, dann wird es schwierig, weil dann eine Veränderung eine große Gefahr darstellt. Mhm. Und diese große Gefahr ist dann einfach Stress und dann kann ich in diesem Stress auch gar nicht mehr auf andere Fähigkeiten und positive Sichtweisen zurückgreifen. Mhm. Aber wenn ich es schon vorher geübt habe oder gelernt habe, dass ich immer wieder was anderes machen kann, was Neues ausprobieren kann. Und ja, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, mit Pferden hast du nicht so wirklich viel zu tun. Mhm. Das ist ja auch was, sowas zum Beispiel, also man muss jetzt nicht unbedingt reiten, ne? Aber einfach etwas ganz Neues zu probieren, was man noch nie getan hat, um einfach diese Erfahrung zu machen, okay, ich bin fähig dazu. Mhm. Und wenn das Leben eine Veränderung mal eben vor die Füße wirft, und das ist ja nun mal eigentlich das Übliche, dass das ganze Leben immer wieder Veränderungen beinhaltet, dann kann ich auch weitergehen und bin zuversichtlich und kann an mich selber glauben. Einfach der wichtige Punkt.
Wir hatten hier vor ein paar Wochen den Dr. Frederik Pferd, der war Googles erster Innovationschef, und er glaubt auch, oder was heißt glaubt, sehr stark an dieses sich immer wieder in Veränderung bringen. Bei ihm ist zum Beispiel so, er geht niemals in seinem Leben zweimal ins gleiche Restaurant. So, das kann man jetzt übertrieben finden, fand ich auch, um ehrlich zu sein, weil ich bin großer Fan von meinem Lieblingsrestaurant, und es geht jetzt auch gar nicht ums Restaurant, aber einfach dieses Mindset, Dinge, die man auf Autopilot machen könnte, trotzdem da als kleine Trainingssituation zu nehmen, um eben das Gehirn an Veränderungen, an neuroplastische Vorgänge immer wieder zu gewöhnen. Und das ist nicht banal, sondern wenn wir darin gewohnt sind, dann werden wir uns, wenn wir es dann mal wirklich brauchen, einfach leichter tun. Weil das Gehirn macht alles, was es regelmäßig tut, gut. Ja. So, es wird besser darin, egal ob es schlechte Gewohnheiten oder gute Gewohnheiten sind. Also warum nicht ein paar gute Gewohnheiten einüben, damit wir da eben flexibel sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ich möchte zum Schluss noch, Anna, auf ein großes Thema, was viele Menschen beschäftigt und dich in deinem Berufsleben auch oft beschäftigt hat, und das ist Stressmanagement.
Ja.
So ein ganz großer Begriff, jeder versteht irgendwas darunter, und trotzdem erlebe ich, dass wenig Menschen es wirklich können. Und du hast vorhin gesagt, ihr müsst, wenn ihr möglicherweise unter Lebensgefahr seid, die Hand stillhalten, damit ihr euch wehren könnt, gute Entscheidungen treffen, Dinge auf Autopilot abspulen. Deshalb meine Frage, ob du noch so ein paar Tricks aus dem Nähkästchen teilen kannst, wie wir unsere Fähigkeit, unter Stress zu funktionieren, Top-Entscheidungen zu treffen, nicht ein Blackout zu kriegen in einer Prüfungssituation oder so, wie man darin besser werden kann. Was habt ihr damals in der Ausbildung gelernt? Was sind Dinge, die du jetzt mit deiner ganzen Erfahrung Menschen weitergeben kannst?
Ich finde es ganz wichtig, unter Stress den vollen Fokus zu behalten und da wirklich drauf zu beharren. Jetzt ist auch vorhin das Thema Handy. Also sowas wird zum Beispiel in einem Einsatz nicht funktionieren, dass man da irgendwie ständig aufs Handy guckt, sondern da wirklich, also wenn man jetzt sich wirklich vorstellt, man ist in einer Einsatzsituation und es kann jederzeit irgendwie ein Anschlag erfolgen. Das ist, ist klar, es kann, also es ist gerade wirklich brisant und es kann jederzeit irgendwo jemand sein, wo, ja, der nichts Gutes im Sinne hat. Und man muss wirklich hoch aufmerksam sein, und zwar die gesamte Zeit. Da zum einen auf das eigene System zu vertrauen, dass man das schon kann. Also Adrenalinspiegel ist ja dann auch relativ hoch. Dann funktioniert das ja meistens dann ganz gut. Und den Fokus auf das, was man jetzt gerade tut, zu haben und auch die Gedanken da zu behalten. Ist auch wichtig, da nicht über, keine Ahnung, irgendwas anderes, übermorgen nachzudenken, sondern mit den Gedanken komplett im Hier und Jetzt zu verbleiben. Ich glaube, es fällt auch vielen schwer, mit den Gedanken einfach wirklich jetzt an der Situation zu bleiben. Und durchaus auch die Emotionen im Griff zu behalten in so einer Situation. Weil klar ist da sicherlich in gefährlichen Situationen unterschwellig Angst vorhanden. Auch damit bewusst umzugehen und das, also diese Emotion in dieser Situation dann im Griff zu behalten. Mhm. Nicht im Sinne von komplett wegdrücken, sondern sie auch, also sich bewusst zu werden. Ja, ich spüre Angst und ich darf vielleicht auch Angst spüren. Also die auch zu betrachten und zu wissen, okay, mein Leben ist mir wichtig, meine Gesundheit ist mir wichtig, Angst ist normal, es ist okay, sie ist da. Und ich lasse mich von ihr aber jetzt nicht zu irgendeiner Handlung verleiten, wegzurennen zum Beispiel. Also klar, manchmal macht das Sinn, aber jetzt in einer Einsatzsituation sollte ich ja dann da bleiben und dann einfach handeln. Und mich damit auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, weil das machen ja auch viele Menschen nicht, sich mit negativen Emotionen auseinanderzusetzen. Also gerade das Thema Angst finde ich einfach da ganz wichtig, zu sagen, okay, eine Situation, in der ich Angst habe, ich betrachte mir die, warum habe ich die, was ist vielleicht für ein Merker für mich, was soll ich erkennen, was soll ich daraus lernen oder wofür sorgt die eigentlich, was ist positiv daran? Ja, und davon dann weiterzugehen.
Jetzt ist ja, wenn man in so einem Einsatz, wie du ihn gerade beschrieben hast, relativ einfach fokussiert zu bleiben, weil das ganze System einem das sagt. Was, glaube ich, nicht so einfach ist, wenn man am Schreibtisch sitzt, man kriegt eine E-Mail, eine schwierige Aufgabe hingeschmissen, enge Deadline oder wie auch immer, und dann kommen ähnliche körperliche Mechanismen. Aber dann geht man erstmal einen Kaffee holen oder ans Handy. Man flüchtet aus der Situation. Und wie können wir da besser werden, eben unter diesem Stress, der jetzt nicht wirklich lebensbedrohlich, sondern eher inhaltlicher Natur ist, da trotzdem in der Situation zu bleiben, die Emotionen zu kontrollieren und da gut zu funktionieren?
Vielleicht mal kalt duschen gehen. Nein, tatsächlich. Also sich auch mal in diesen Situationen, diesen Gefühlen auszusetzen. Und jetzt mit kalt duschen gehen meinte ich tatsächlich ganz ernst, weil das ist ja auch schon ein schönes Training. Also es gibt ja Menschen, die mögen das total gerne. Ich finde es jetzt nicht so super, super schön. Allerdings durchaus ein gutes Training, wirklich mal den Hebel auf eiskalt zu stellen und das dann auszuhalten. Und okay, es fühlt sich unangenehm an vielleicht in dem Moment. Und ich habe aber die Willensstärke, da jetzt dazu es zu machen und vielleicht auch mal drin zu bleiben und es auszuhalten. Und genauso, wenn ich jetzt an dem Schreibtisch sitze, wie du sagst, eine schwierige Aufgabe kommt und ich würde jetzt am liebsten das schnelle Cortisol irgendwie mir abholen, ne? Mal eben flott irgendwie Handy, Kaffee, was auch immer, das Gefühl auszuhalten, es wahrzunehmen vielleicht auch überhaupt erstmal. Also die meisten, da kommt ja irgendwas und dann wollen sie es weghaben, sofort.
Impuls.
Ja, Impuls, zack, Handy. Nee, will ich nicht. Ja. Sondern zu sagen, ah, okay, wie fühlt sich das denn eigentlich gerade in mir an? Und es dann mal kurz auch mal da sein zu lassen und es mal zu betrachten und mal vielleicht zu beschreiben, was ist das denn für ein Gefühl? Weil in dem Moment, wo ich ihm vielleicht sogar irgendeinen Namen geben kann, im Sinne von, ah, okay, das ist vielleicht Verzweiflung, weil ich nicht weiß, wie ich es schaffen soll. Oder es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Oder es ist vielleicht Wut. Da ist es meistens schon gar nicht mehr so dramatisch, weil ich dieses Gefühl betrachten kann und mich über diese Benennung und die Beobachtung tatsächlich so ein bisschen distanzieren kann. Aber ich bin nicht abgehauen. Das Gefühl ist ja trotzdem noch da. Also ich nehme es ja mit. Also selbst wenn ich jetzt einen Kaffee holen gehe, kommt das Gefühl ja mit.
Ja. Das eine ist unter Stress funktionieren und dann muss man ja aber auch irgendwann wieder runterkommen. Thema abschalten, und das ist für die meisten Menschen wahrscheinlich das größte Problem. Also unter Stress funktionieren, das haben die meisten sich irgendwann so einigermaßen antrainiert, aber dann wieder rauszukommen aus diesem Fight-or-Flight-Mode ist für viele eine Herausforderung. Man hat Feierabend, man hat Wochenende, man hat Urlaub und trotzdem sind noch die Gedanken da, die rasen, das autonome Erregungslevel ist noch sehr, sehr hoch. Wie war das bei dir damals nach solchen Einsätzen, wenn man wirklich, keine Ahnung, 200 Menschen rennen auf einen zu und irgendwann muss man ja trotzdem dann ins Bett gehen und schlafen? Ja, hast du da bestimmte Techniken gehabt, um irgendwie aus dieser super stressigen Empfindung rauszukommen? Also wie hast du das im Einsatz damals gemacht oder in deiner aktiven Zeit? Und was auch da wieder die Frage, was können jetzt Menschen, Normalsterbliche, so aus deiner Sicht tun, um besser darin zu werden, aus dem Stressmodus rauszukommen?
Also in diesen Einsatzsituationen hatten wir immer viele Kollegen mit dabei und was fand ich durchaus positiv, dass man auch mit Menschen dann reden konnte und sich quasi einmal entladen, auch in der Situation, dass es einmal raus konnte. Das ist ganz wichtig. Dann eben über Atemtechniken zu gehen, über vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen bewegen oder Sport machen, um diese Stresshormone aus dem Körper rauszulassen. Das sind so die kurzfristigen direkt nach dem Einsatz. Mhm. Was ich gemacht hatte, höre ich immer wieder auch in den Coachings, wenn ich sage, hier, guck, dass du dich irgendwie mal entlädst, dass du Sport machst, dass du dieses einplanst, dass du Entspannungsübungen machst. Und das heißt immer wieder, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Wie soll ich denn das noch machen? Der Tag ist maximal voll, ich habe da keine Zeit für. Ich habe, ja doch, hast du ganz sicher. Priorisierst das bloß nicht. Ich habe mir kurz vor Ende des Studiums damals tatsächlich mit dem Sinn, okay, ich werde einen schwierigen Beruf haben, einen anstrengenden Beruf haben, ich habe mir ein Pferd gekauft. So, und viele Leute sagen auch heute noch, wie kriegst du das hin? Jetzt auch ganz aktuell natürlich mit zwei kleinen Kindern, ne? Und ich habe immer noch ein Pferd. Mhm. Wie schaffst du das zeitlich? Weil es ist ja einfach zeitaufwendig. Mhm. Und das war einfach der Fokus, ich muss mich darum kümmern und dann habe ich auch die Zeit dafür. Also ich priorisiere es halt einfach entsprechend. Jetzt muss ich nicht jeder ein Pferd oder einen Hund oder was auch immer kaufen, logischerweise. Aber der Gedanke dahinter, wenn ich das will, dann priorisiere ich das auch. Und dann kann ich es auch machen. Dann werde ich den Sport für mich machen. Ohne dass ich, also wie gesagt, jetzt mit dem Pferd hat einfach gefühlt, also gezwungen bin ich ja trotzdem nicht. Ich kann es auch einfach stehen lassen. Aber dann etwas zu haben, was ich dann wirklich für mich so wichtig mache, dass ich das auch auf jeden Fall tue. Und zwar fast egal, was drumherum passiert. Weil ich weiß, dass es mich wieder runterbringt, dass es mich erdet, dass ich wieder Energie kriegen kann. Und zwar, ja, auch wenn die anderen sagen, na, das geht aber doch nicht und du musst aber jetzt doch und ich will noch was von dir und jetzt gehen wir doch noch was trinken und jetzt machen wir noch dies, das, jenes. Das sind ja immer ganz, ganz viele Menschen, die an einem so herumreißen gefühlt und sagen, nee, stopp, Moment. Aber hier in der Mitte, da bin ich und ich bin für mich, ja, erforderlich. Ich bin auch eine Führungskraft für mich selber, also das Thema Selbstführung da an den Tag zu legen und zu sagen, okay, jetzt führe ich mich in dem Moment zur Ruhe hin.
Ein Beispiel, was das ergänzt, was du sagst, was ich in meinen Trainings ein bisschen scherzhaft, aber doch mit einem ernsten Hintergrund sage, ist, wenn es um Pausenmachen geht, dass ich sage, wir können uns von Kettenrauchern ein Beispiel holen, weil egal wie gestresst diese Menschen sind, sie schaffen es immer, je nachdem wie viele Zigaretten am Tag man raucht, alle paar Minuten bis Stunden vor die Tür zu gehen und eine kleine Mikropause einzulegen. Ja. Und zwar je höher das Stresslevel typischerweise, desto häufiger. Und das heißt nicht, dass wir alle anfangen sollten zu rauchen, das ist nicht die Message, aber es zeigt, wenn die Notwendigkeit da ist, ein Pferd, ein Hund, ein Nikotinbedarf, was auch immer, dann finden wir diese Zeit. Ja. Und das ist natürlich schwierig, es nur als Konzept so zu verstehen, aber sich solche Zwänge ins Leben, und wie gesagt, kein Aufruf jetzt anzufangen zu rauchen, und auch kein Hund passt in jedes Leben, aber irgendwie ein System zu schaffen, was uns zwingt in diese Pausen rein, denn sie sind alternativlos. Ja. Wir werden nicht gut darin sein, abzuschalten, wenn wir es nie tun. Wenn wir von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr die ganze Zeit chronisch gestresst sind, wird Abschalten schwieriger sein, als wenn man es 2-3 Mal am Tag geschafft hat, kurz mal in den Parasympathikus zu kommen. Das sind einfach Notwendigkeiten, den können wir uns nicht entziehen als Menschen.
Ja, ich habe da noch ein schönes Bild für.
Gerne.
Also dieses, der Gedanke an so ein Preisschild. Mhm. Also quasi an jeder Entscheidung hängt ein Preisschild. Und es ist ja auch durchaus eine bewusste Entscheidung gegen die Mittagspause. Mhm. Also bewusst ist in dem Moment vielleicht da nicht. Ne? Man macht einfach so weiter, weil man sich aber auch für etwas entscheidet, nämlich, dass man kein anderes Ansehen hat, stark gesehen werden möchte, weil man keine Pausen braucht oder was auch immer. Das Preisschild daran ist dann vielleicht die Gesundheit oder das wirst du dann bei deinen Klienten haben, der gestört Schlaf. Ne? Mhm. Und sich das bewusst zu machen, okay, heute Mittagspause, mache ich sie nicht? Wenn ich sie mache, ist vielleicht das Preisschild, dass ich ja vielleicht mit meiner Arbeit nicht so super toll weiterkomme oder nicht dieses Riesenlevel heute abgearbeitet bekomme, was ich mir vorgenommen habe, weil ich eine halbe Stunde Mittagspause mache. Oder wenn ich sie nicht mache, ist vielleicht das Preisschild, dass ich heute Abend maximal durch bin, dass ich wieder nicht einschlafen kann, dass ich vielleicht wieder in der Nacht aufwache, dass ich morgen früh noch geräderter bin, dass mein Blutzuckerspiegel sonst wo hängt, weil ich nicht zu mir genommen habe, also dass ich meinen Körper quasi geschädigt habe. Mhm. Das ist das andere Preisschild. Und das machen sich die meisten Menschen nicht bewusst.
Und dadurch die Produktivität am nächsten Tag etc. auch noch beeinflusst wird.
Und die Woche da drauf und der Monat, weil es ist ja meistens nicht eine einmalige Geschichte, wenn es nur einmal passiert, wenn es mal ein Tag ist und man sagt, okay, also heute ziehe ich durch irgendwie und schiebe mir zwischendrin was rein als absolute Ausnahme, dann ist das ja eine andere Geschichte. Aber so als dieses Regelmäßige, wenn ich das immer mache, das macht halt einfach den Unterschied.
Absolut. Welche Menschen oder welche Organisationen können denn so am meisten von deiner Perspektive auf Coaching, von deinen Methoden etc. profitieren? Was sind so die typischen Problemstellungen, wo du sagst, da kannst du bestmöglich unterstützen?
Also gerade wenn es um stressige Situationen geht, um Stress so im High-Level-Bereich, seien es jetzt in Unternehmen vielleicht die Führungskräfte, die total unter Wind stehen oder aber auch im Sport. Ne? Ich habe so gern dieses Gefühl Gleichnis, dass wenn wir damals in Einsatz gefahren sind und da unter Hochstress also wirklich eigentlich perfekte Leistung liefern mussten, weil wenn nicht, war ja die Gefahr da, dass man vielleicht irgendwie verletzt oder nicht mehr lebendig rauskommt. Also ne? Wir haben zwar keine Pokale oder Schleifen oder sonst was gewonnen, jedoch der Preis war immer so, die Gesundheit, rauskommen. Das Leben und weitermachen zu können im Privatleben. Mhm. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich einfach die Kommunikation. Also einfach sämtlichen Lebenslagen angepasst kommunizieren zu können, auch unter Hochstress. Wie ich vorhin hatte mit der Oma, bei der gerade eingebrochen wurde, ein paar Minuten später dann mit irgendjemandem, der komplett unter Drogen steht und gar nicht mehr groß was mitkriegt, dann mit einem total aggressiven Menschen, den man runterfahren muss. Also auch da wirklich einfach angepasst kommunizieren zu können, so dass es mit dem Gegenüber auch funktioniert und nicht so, wie man sich selbst vorstellt, sondern eben, ja, ich glaube, das brauchen einfach auch viele Menschen, diese angepasste Kommunikation, wenn man sich auf den anderen auch wirklich einstellt.
Und auch in kurzer Zeitspanne den Wechsel hinzukriegen, weil das, ich sag mal, in Meetingraum A kann diese Situation vorliegen, in Meetingraum B und dann sitzt man 10 Minuten im Auto, ist zu Hause und dann sind Kinder und Frau da, die typischerweise nicht wie ein Angestellte angesprochen werden möchte. Ja. Also auch mental diese Flexibilität hinzubekommen.
Genau. Und auch dieses Thema Selbstsicherheit, das hat sich heute auch hier sehr durchgezogen, sich zu trauen, neue Wege zu gehen, sich zu trauen, auch vielleicht mal anders aufzutreten, sich zu trauen, sich zu Wert zu setzen, Grenzen zu setzen, selbstbewusster zu kommunizieren, für sich selbst zu sorgen, sich Pausen einzubauen, wie wir es hatten. Das braucht ja auch durchaus Mut, plötzlich was anders zu machen, weil die Menschen rundherum sind es gewöhnt, dass man auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und wenn man das auf einmal nicht mehr tut, dann wird es oft schwierig. Das finden andere oft eher befremdlich oder finden es richtig blöd.
Und das System hält einen immer eher in den Gewohnheiten, als bei Veränderungen zu unterstützen.
Genau, also da den Weg zu gehen und vielleicht auch beruflich neue Wege zu gehen, weil ich habe ja wirklich da einen sehr krassen Wechsel irgendwie hingelegt und es geht. Es ist wichtig, einfach auf sich zu vertrauen und weiterzumachen.
Absolut, vielen, vielen Dank dafür. Die letzte Frage, die ich jedem Gast hier immer stelle, ist, wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebensstand jetzt zurückblickst, was ist daraus für dich so die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass man immer wachsen kann, dass es immer weitergeht und man sich selber erlauben darf, sich auch weiter zu verändern und zu entwickeln und größer zu werden und in die zu großen Schuhe immer wieder zu steigen.
Vielen Dank, liebe Anna, dass du hier warst. Ich weiß, dass für dich mit Aufwand verbunden war. Du hast noch ein ganz kleines Kind, ein zweites Kind, ein Pferd, was zu Hause wartet. Vielen Dank, dass du hier warst und dir alles, alles Gute.
Vielen Dank für den Besuch bei dir. Vielen Dank.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr noch mehr Auf- und Ab-Episoden wollt, einfach nach unten scrollen. Wir haben sehr viele spannende Episoden mit anderen Gästen zu anderen Themen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören. Bis dann. Macht's gut, Leute.